Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe des Popkultur-Podcasts. Beichtstuhl, das habe ich jetzt schon falsch gesagt.
Und nochmal.
Und nochmal.
Nein, das haben wir es nicht lassen.
Habe ich ausgeschlagen? Ja.
Das weiß ich nicht, ich habe nicht hingeschaut. Was? Aber das macht es menschlicher.
Ja, aber
der Popkultur-Beichtstuhl, die einzig wahre Quelle für alles Popkultur, außer Marvel.
Sehr gut.
Okay, und auch für persönliche Einblicke in das Leben des Podcasters.
Genau, okay. Also, machen wir es nochmal oder nicht mehr?
Ich finde das menschlich. Ich habe Markus Gesicht. Also jetzt, ich muss dazu sagen, erst einmal auch herzlich willkommen an alle Hörerinnen. Wir sind jetzt zum zweiten Mal im Raum, wenn wir aufnehmen, und ich habe jetzt während der Einleitung Markus Gesicht angeschaut und das war wie ein Gemälde.
Wie ein Gemälde, aber eher ein bisschen wie der Schrei vom Mund.
Ja.
Man hat die Nervosität
und, beim wollte aber auch sehen. Bevor jetzt unseren dritten Mitpodcaster vorstelle, wollte ich nur sagen, und auch Hallo an alle jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen mit, ich habe nämlich gelesen, das ist eines der Jugendworte, ein Teil davon, es ist Mittwoch, meine Kerle oder Kerlinnen.
Stimmt.
So. Ist das ein Jugendwort?
Ja, nur Mittwoch, und das ist voll lustig, finde ich.
Ja, ich finde auch gut.
Von dem, es ist Mittwoch, meine Kerle. Ja. Ja, und der dritte im Bunde ist der Michi.
Hallo, auch von mir. Und es ist nicht Mittwoch, ihr Kerle, es ist Dienstag. Aber egal, mich freut es, dass wir wieder da sind. Wieder drei Männer in einem Raum. Das ist ganz eigenartig. Wir sitzen vor zwei unserer drei neuen Mikrofone. Ihr dürft es dann rausfinden, versuchen, wer es noch nicht das Neue hat, bevor es der Ente auf Instagram postet. Und ich freue mich.
Ich freue mich vor allem, weil ich so einen sehr popkulturigen Mikrofon-Stand habe.
Also auf wen?
auf den Barry Rogan, weil der Tripod, auf dem ein Mikrofon steht, um jetzt dem Post nichts vorwegzunehmen, der ist ein bisschen zu niedrig und deswegen steht das Buch auf drei Barry Rogan Silberbände.
Steht das Mikrofon.
Ja. Mhm. Das sind die mit dem Hologramm-Ding, wo man wackeln kann. Was wir jetzt nicht mehr machen dürfen, jetzt ist es zu spät.
Genau, sofort erstes Geschichtel, oder?
So ja, leg gleich los.
Habe ich damals durch einen zufälligen Glücksgriff im Horuk, Horuk ist ein Innsbrucker Gebrauchtmöbelhandel, also nicht nur Möbel, sondern auch Bücher und Haushaltsgegenstände, kann man hingehen und für einen schmalen Taler schöne Einrichtungsgegenstände finden. Und da habe ich gefragt, weil die haben mal gesehen, dass sie Barry Rogan Einzelhefte gehabt haben. Die sind ja früher in so schmale Papierbände gekommen. Und ich habe mir gedacht, boah, die nehme ich alle mit. Und dann bin ich das nächste Mal hingegangen. Dann hat das schon andere Liebhaber mir weggeschnappt. Und dann habe ich gefragt, ob sie sich bitte bei mir melden können, wenn sie wieder Barry Rogan Bücher oder Bände kriegen. Und ich glaube, 48 Stunden später hat sich der freundliche Herr vom Horuk gemeldet, sie hätten 15 oder, ich glaube, es sind sogar mehr, 15 oder 25, weiß ich nicht mehr, 15 oder 25 Silberbände von Barry Rogan kriegt. Und jetzt muss man dazu sagen, Barry Rogan ist eine Science-Fiction-Serie, eine deutsche Pulp-Science, manche würden Pulp sagen, ich sage das jetzt einmal nicht, eine deutsche Science-Fiction-Serie, die seit die 60er läuft. Und ich sage jetzt mal, das ist ganz gefährliches Halb-Podcast-Wissen. Ich bilde mir ein, gelesen zu haben, dass es die längste Fortsetzungsgeschichte der Welt ist.
Das habe ich, glaube ich, auch gelesen, ja.
Ja. Wird da noch geschrieben dran?
Wird immer noch geschrieben, ja. Okay. Das ist mittlerweile die vierte Generation an Writern, die da...
Also nicht mehr der Barry Rogan.
Na, der Barry Rogan ist
ist die Figur.
Achso, okay.
Und wer hat es geschrieben? Wow. Der Ursprung oder wer hat es erfunden?
Das war immer schon ein Team. Also man hat es in die aufkommenden Schatten des Kalten Krieges hat man angefangen, die Serie zu schreiben. Und gleich ein kleiner Service-Tipp an unsere Hörerinnen. Man kann die Silberbände, das sind immer die gesammelten Jahresausgaben, ich glaube, 1 bis 44 auf Spotify als Hörbuch hören. Da hat man lockere, ich rate jetzt einfach mal 300 bis 400 Stunden
Hörbuch. Stimmt, das ist ein altes Hörspiel, das ist eine neue aufgenommen. Weil ich habe das angeguckt, das war irgendwie alt angeguckt. Da kann auch sein, weil die Bücher halt alt sind.
Die sind das die frühen 2000er, glaube ich?
Die Hörspiele.
Die Hörbücher, ja.
Hörbücher, okay. Mhm. Das habe ich nachher reingekocht, war ja da mit so einer, das erste Buch. und da ist er mit irgendeiner Rakete, wollte er losstarten.
Ja, das war also ganz, also da passiert nur Science Fiction, die sehr bodenständig ist. Hm. Weil da fahren sie einfach, da fliegen sie einfach, ich glaube, zum.
Und dann hat er dieses Gerät, das ausschaut wie ein Bildschirm, den er in der Hand hält.
ich kann mich nur erinnern, sie treffen dann auf Aliens. Spoiler.
Was? Explicit. Nein, habe ich nicht
gesagt. Und ab 18 der Podcast. Ah, ja.
Super, jetzt alles wieder umstellen.
Und die Rasse der Aliens, die sie da treffen, die ersten, die Zivilisation ist am Kollabieren oder am Scheitern, weil die Aliens nur noch rumsitzen und Fernsehen schauen, und zwar On-Demand-Fernsehen.
Oh, also eine Zukunftsvision.
Ja, doch, das habe ich echt ganz spannend gefunden. Ja.
Okay. War das jetzt schon der erste
Story? Also sie beschreiben es ein bisschen anders, aber...
Mhm. War das jetzt schon der erste Story oder war es nur ein Ausflug?
Das war nur ein minutenlanger Ausflug in meinen Mikrofonstand.
Ich habe auch im Haruka mal gedacht, ich schaue mal wegen Gameboy-Spiele. Die haben sicher billige Gameboy-Spiele, weil die wissen alle sicher nicht, dass man Gameboy-Spiele sammeln kann.
Die wollte ich voll abziehen. Ja.
Und da bin ich hin, haben sie eins gehabt, aber ich weiß gar nicht einmal mehr, was es war, in so einem Glaskasten. Und dann hat das 25 Euro gekostet und habe gedacht, okay, sie wissen doch, was Sache ist.
Ja, aber 25 Euro ist nicht einmal so viel, oder?
Oh. Ja, Cambridge. Also das war jetzt nichts. Das war jetzt nichts.
Ja, Spiel am Flohmarkt für weniger Kraft.
Ja,
oder?
Ja, okay.
Das also das war schon mit Verpackung und allem, aber trotzdem ist es schon relativ viel.
Ich habe ja vor kurzem meine alten Gameboy-Verpackungen. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich meine Gameboy-Spiele noch mit, weil ich ja kleiner Nerd bin, mit kompletter Verpackung, mit Plastikschuber, Kartonschachtel und Spielanleitung.
Und weil deine Eltern dir das weggeschmissen haben, Grüße nach draußen, kurz, danke schön.
Ich habe sie alle selber zerschnitten, die ganzen Packungen, weil ich nur das Titelbild haben will und habe das dann in so einer Collage zusammengeklebt und auf den Schrank mit dem Bruder zusammen. Das, wow. Wenn ich jetzt dran denke, aber hätte ich eh nicht verkauft, ist egal.
Ja, weil vor allem das Shadow Warrior, das du
nicht hier... Ich hab das so gesagt, ja.
Ich hab das daheim, vielleicht noch.
Boah, das hätte mit... Das
ja, aber halt ohne Packung.
Ja, okay, aber das verkaufen sie mit der Packung mittlerweile für 300 bis 500 Euro.
Ich hab voll gesucht nach dem Shadow Warrior. Ich hab's jetzt gekauft, aber halt ohne Packung und ohne alles, nur das Modul. Und es ist... cool, das ist echt cool.
Also, kann mich erinnern, das war sauschwer. Ich habe es auch durchgespielt einmal.
Aber genau, da grätsch ich jetzt kleine, bevor du loslegst, Andy, weil es zum Thema passt. Auf der Switch kann man anscheinend Rumor
Gameboy-Spiele
spielen. Kann man nicht
lesen heute.
Und
top aktuelle
Info. Ja, ich bin gespannt, ob das mit dem Nintendo Online, also das ist in das Paket kommt von Nintendo Online, wo du ja eh schon alte Spiele spielen kannst. Weil das war ganz cool. Andy geht einmal. Ja,
er probiert so leise wie möglich zu sein, aber seine Knochen knacken so.
Ja. Wir sind halt auch beim Andy übrigens in der Wohnung.
Und ich möchte nicht wissen, wie der Raum nach 2 Stunden riecht, mit uns drei.
Nach wie Rosenblüten.
Ah, okay.
Der Michi hat ein sehr angenehmes Aftershave aufgelegt.
Ja, habe ich mir am Flughafen gekauft, jetzt am Weg zurück. Okay. Übrigens, soll ich jetzt nochmal eine Gretchen?
Ja,
ich fange jetzt einfach mit meiner Story an, weil... Ich bin zurückgeflogen vom Arbeiten aus Spanien und es gibt keine Bordunterhaltung auf so kurzen Flügen. Dann haben wir noch im Vorfeld einen Film runtergeladen und 2 Serien. Marvel, What If?
Wir reden über Marvel.
Und da habe ich jetzt gleich was dabei, nämlich um unsere... Das knascht in meine Hosen. Wir haben noch eine Idee gehabt, der Andy und ich, ganz am Anfang. What's in the Box? Da wollten wir uns gegenseitig Sachen schenken.
Oh!
Und deswegen habe ich... Starte ich diese Tradition jetzt einmal.
Wow.
Dankeschön.
Und habe uns 3 Minifigures von Marvel, von Lego mitgenommen, die wir dann in einer Pause zusammenbauen werden. Weil das jetzt ziemlich geknischt war wahrscheinlich. Und dann wird jetzt hier
raus. Ich habe mir schon gedacht, du hast die Chipstüte aus dem Flugzeug mitgenommen.
Was da drin ist.
Also der Michi hat uns allen 3 mitgebracht. Ich halte in meinen Händen eine blaue Plastikverpackung, die tatsächlich so ausschaut wie so Flugzeug, so eine Mini-Flugzeug-Chips-Portion. Wo ein Chip drin ist. Und das sind Minifigures von Lego, von den Marvel Studios. Mhm. Limited Edition.
Andy, wie viel kennst du drauf?
12 to collect. Also, man sieht drauf die Captain Britannia. Hast du sie, gell?
Ja.
Dann sieht man...
Ja, das ist schon schwieriger. In Falcon. Oder?
Ja.
Sind wir dieselbe Sachen?
Ja, stimmt.
Scarlet Witch.
Falcon bzw. Captain America.
Ja, eben, das ist am Ende vom Ding, ist ja das schon angedeutet. Habe ich gesehen, aber... So, wenn sie dann noch... Ja, der eine in vom Loki, aber ich weiß nicht.
In Loki?
Nein, ist es ein Loki? Ja. Ich gedacht, das ist der Ding.
Ja, und er ist von Guardians of the Galaxy, oder?
Der genau, der Star-Lord, aber das ist eben What If, das ist der Black Panther als Star-Lord.
Ah, was?
Weil diese Folge habe ich mir nämlich auch angesehen.
Ja, der Kermit, oder? Sieh wieder.
Vorne, eben, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, dass ich glaube nämlich, dass das von Loki ist, weil hinten ist der Krokodil-Loki.
Mhm.
Die Loki. Den
abgebrochenen Horn ist auch Loki.
Genau, ist ja auch Loki. Und links ist Vision in weiß und Wanda.
Und in der Mitte ist der Winter Soldier.
Ich glaube, das ist der Winter Soldier, ja.
Ja, und der Tesseract, oder?
Ganz und der Tesseract, genau. Und die werden wir dann auspacken.
Das ist ja fantastischer Podcast-Content. Hey, Marie, ich beneide die Hörer.
Über
die extrem gute Beschreibung.
Wir beschreiben ihnen die Lego-Mini-Figures-Verpackung. Genau, na, da haben wir eben drei Filme, also zwei Serien und einen Film runtergeladen. Die zwei Serien waren Marvel What If, die Folge über was wäre, wenn Doctor Strange nicht seine Hände quasi verloren hätte, also seine Motorik, sondern seine große Liebe quasi. Sie schauen, boah, das sehr... wie soll ich sagen, sehr verwundert, weil sie gerade keine Ahnung haben, wovon ich rede. Und das andere war eben, what if, wenn quasi Black Panther, also der Prinz von Wakanda, von den Ravagers entführt worden wäre und dann zum Star-Lord.
Anstatt der Peter Quill.
Ganz cool, also ganz schräg. Vor allem die Doctor Strange-Folge ist auch für Nicht-Marvel-Fans wirklich sehr sehenswert.
Ich finde, wir sollten die Tatsache, dass der Marco und ich so, oder vielleicht ich sogar noch mehr wie der Marco, dass wir uns mit Marvel eben nicht so auskennen wie der Michi.
Oder Marvel-Hater seid.
Ja, nicht Hater.
Ja, nur der Andy ist der Hater.
Nein, ich bin kein Marvel-Hater.
Doch, jetzt mal, wenn DC was gut macht, dann stampfst du auf Marvel rum und sagst, genau, ist viel besser.
Genau, nicht nur, dass DC das gut macht, sondern hat Marvel das auch noch schlecht gemacht. Nein, jetzt kann ich gleich Fragen stellen, nämlich, das What If ist ja Animationsserie, oder?
Ja.
Ist der Animationsstil immer gleich oder ist das so wie bei Love, Death and Robots immer anders?
Nein, also nicht so extrem wie bei Love, Death and Robots, aber es ist schon ein bisschen unterschiedlicher Animationsstil. Also mir kommt vor, es ist nicht alles haargenau gleich. Also es hat schon ein bisschen, weil wenn man eben die Doctor Strange Folge ist man sehr, sehr Mangaisk vorkommen. Kann aber auch mit dem Thema zu spielen, zu tun haben.
Wie viel gibt es da schon Folgen?
Fünf, glaube ich, jetzt. Okay. Ja. Genau, und dann, wo ich auch dazu gepostet habe, auf unserem Instagram-Account, war der Shadow in the Skies. Mit der, ihr Name ist so schwer zum Aussprechen, Chloe...
Grace?
Moretz?
Weiß ich nicht. Andy, du weißt es doch, du bist doch sein großer Fan.
Ich glaube, das passt beim Andy und in unsere Folge zu den Popkultur-Crushes.
Nein, ich bin ein großer Fan, weil sie hat mitgespielt im Remake von meinem absoluten Lieblingsfilm.
Let the Right One In.
Richtig, so finster die Nacht auf Deutsch. Sie hat mitgespielt im amerikanischen Remake und das amerikanische Remake hat leider alles falsch gemacht, was das Original richtig gemacht hat.
Mhm. Außer sie besetzen.
Sie war actually gut besetzt, allerdings frage ich mich bis heute, warum sie nicht... Unser Produzent
Redler weiter.
Hardware. Sie haben schon im schwedischen Original, ich kann gleich dazu sagen, So finstere Nacht ist die Verfilmung von einem schwedischen Roman und da haben sie eine Hauptfigur vom Geschlecht her anders besetzt, aber das ist der Story geschuldet, ich möchte jetzt nichts spoilen und mir wundert es, warum sie das in beide Filme gemacht haben. Allerdings sind beim amerikanischen Remake noch ganz andere Sachen. Die
okay. Aber man kennt sie vielleicht auch aus Sucker Punch.
Na, aus Kick-Ass.
Kick-Ass, nicht Sucker Punch.
Genau. Kick-Ass, der stimmt, Kick-Ass und Kick-Ass 2.
Genau. Nicht Sucker Punch.
Erstaunlich gute Superheldenfilme.
Genau.
Aber eine Szene, kann man kurz reden über Kick-Ass, den ersten. Da ist eine Szene drin. Und die hat sich bei mir irgendwie ins Hirn eingebrannt. Und zwar, als jetzt Spoiler war. Soll ich trotzdem erzählen? Spoiler-Alarm. Ja, vielleicht, wenn ich die Namen einfach weglasse. Da geht es darum, dass jemand angezündet wird.
Oh ja.
Und,
wow.
Und das wird verkörpert von jemandem. Und so irgendwie, die Schreie, was dann der Mensch da, der was angezündet worden ist, die brennen sich so bei mir ins Hirn ein, so, weil das nicht so auf cool gemacht ist, sondern er ist der zache Typ, der einfach dem tut's nichts, sondern der klingt wie ein Mädchen, aber wirklich einfach so voll schrill und hoch.
Wo das man ist so hohe hat. Kinderschreie, wenn ja. Das fast schon, ja.
Und da denke ich mir, ja, aber so wird wahrscheinlich jemand schreien, wenn er verbrennt. Und das ist das, was wir so immer so im Hinterkopf haben. Und dachte, boah, okay, endlich mal irgendwie halbwegs realistisch das rübergebracht, wenn wer vielleicht verbrennt gerade. Also, ein bisschen morbid jetzt das Thema. Aber.
Es sind bei Kick heißt es sowieso, ich glaube, der Film ist ab 12 freigegeben, kann das sein?
Ja, ist schon ziemlich brutal für das.
Nein, das kann nicht sein, oder?
Der 12 war ein bisschen laut, oder?
Ja, er ist auf alle Fälle nicht ab, 6, nicht ab 18. Ja. Und meiner Meinung nach, weil der Film hat Szenen, die eine Art von Gewalttätigkeit zeigen, wo man denkt, der wäre schon ab 18.
Da hat sich, glaube ich, ja damals was leider im zweiten Teil mitspielt?
Der Jim Carrey.
Der Jim Carrey hat sich ein bisschen distanziert danach, nachdem er gemerkt hat, dass das so brutal ist, glaube ich.
Genau, kann mich erinnern. Jedenfalls, die spielt mit dem Film. Shadow in the Skies ist auf Amazon Prime und da eben nicht genau die Beschreibung gelesen, nur dass sie eben ein Dokument in einem Frachtflugzeug von im Zweiten Weltkrieg von A nach B bringen muss. Und ich habe gedacht, das ist so, geht so in Richtung Agenten, Spionage, Thriller und dass sie da halt vielleicht irgendwie in dem Flugzeug sitzt und dann irgendwie schauen muss, dass sie nicht entdeckt wird und so Geschichten. Also okay. So, ja. Ich habe mir gedacht, sie ist ein bisschen so ein Spionagesfüller. Und startet ganz cool, ganz schräg, ein bisschen wie Sin City-like vom Setting, vom Licht her und so. Also ganz, ganz minimalistisch, ganz dunkel. Sound ist so eher Edis-Sound, so Synthi-Pop. Und du siehst halt nur sie, wie sie da so Pistolen einpackt und eben die Akte oder die Tasche und dann zu dem Flugzeug am Runway läuft, das gerade startet und dann irgendwie einsteigt. Und am Anfang, ich will es echt nicht spoilern, noch bevor der Film losgeht, sieht man auf die 30er Jahre gezeichneten Werbespot von der Army, oder? Über Piloten. Und dann steigt sie halt in das Flugzeug ein und die ganze Crew weiß halt nicht, wer sie ist, und sie sagt, sie hat den Befehl vom obersten General, dass sie mit dem Flugzeug, sie ist dazugewiesen und sie muss da mitfliegen. Und dann sagen sie halt, okay, sie müssen jetzt starten und sie kriegen sie nicht mehr vom Flugzeug, sie überprüfen das, wenn sie in der Luft sind, und sie soll derweil in diese Kanzel gehen, unten im Flugzeug. Das ist so alte B-52, glaube ich.
Ja, zum Schießen da.
Genau, das ist so eine Kugel, wo das Geschütz drin ist. Sie soll derweil runtergehen, damit sie da sicher ist während dem Start, weil oben kein Platz mehr ist, weil die ganze Crew oben ist. Und dann entwickelt sich über das erste Drittel vom Film entwickelt sich auch ein komplettes Kammerspiel, weil du siehst nur sie in der Kanzel und ihre Kommunikation mit den ganzen anderen im Flugzeug über das Funkgerät. Also du hörst nur, wie sie mit ihnen über das Funkgerät redet, und sie sind halt so, also typische Männertypen halt, die halt leise reden, wie geil sie ist und bla bla bla, und sie sagt halt dann, dass sie zuhocht und redet dann die ganze Zeit, also über sicher das erste Drittel vom Film geht es darum, dass sie nur kommunizieren über das Funkgerät, und ja, und dann geht es halt richtig los und ist wirklich, also ich verrate jetzt nicht mehr, weil ist wirklich eine Empfehlung, ist ein richtig überraschend geiler Film gewesen, eben wenn echt, aber es war halt, ist halt um ein Flugzeug gegangen, das, ja, natürlich dein Troubles kommt, und ist auch ganz witzig, wenn er im Flugzeug sitzt und sich einen Film anschaut, wo im Film einfach das Flugzeug rüttelt und das eigene Flugzeug rüttelt vielleicht auch, das wäre schon ganz witzig. Also schon, nächstes Mal schauen wir dann den wie hat der Flight to Space an, oder? Mit den Lee Majors, wo das erste Überschallflugzeug dann im All hängen bleibt und sie es dann retten müssen, wenn die Luft ausgeht. Mit dem Space Shuttle. Habe ich mal bei meiner Oma gesehen.
Okay. Aber das erinnert mich, ich habe einmal in einem Flugzeug King Kong von Peter Jackson gesehen. Und mir ist das, damals habe ich mir nichts gedacht, aber ich dachte, irgendwie kämpft der King Kong doch am Ende gegen ganz viel so Doppeldecker. Und das ist alles fast nicht vorgekommen, weil sie das rausgeschnitten haben, weil halt die nicht wollten, dass,
ach so, ja. Also eigene dass
Leute das sehen, halt, wie der Flugzeuge zerstört werden. Ja. Geil.
Nein, also das ist eine super Empfehlung. Marvel What If habe ich am Anfang ein bisschen gebraucht, aber ich finde jetzt auch mittlerweile ganz cool. Genau, das ist mein erstes. Mein zweites geht gleich weiter, hat auch mit Film zu tun. Tune kriege ich jetzt ins Kino. Da habe ich damals ganz fanatisches Buch gelesen. War richtig, richtig cool. Und jetzt kommt wieder ein Kinofilm, auch Star besetzt. Also da spielt Jason Momoa spielt mit, also Aquaman oder Khal Drogo von Game of Thrones. Es spielt die Saldana mit von Spider-Man. Es spielt Dave Bautista mit von Guardians of the Galaxy. Also Star Ensemble und hat auf IGN 10 von 10 gekriegt. Was
ich hab nur relativ außergewöhnlich ist. Ich habe gehört, dass der Daniel Schakrat von Kino Plus kurz einen Tweet abgesetzt hat und gesagt, es ist echt, hat den gut abgeholt. Also das guter, also braucht es anscheinend auch für, sollte ich am der großen Leinwand schauen.
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre vielleicht ein Popkultur-Beichtstuhl-Kinodate.
Mhm. Ich habe der Film ist ja schon, also das ist die dritte Verfilmung, was ich weiß, es gibt einen Film mit aus die 80er, genau, vom David Lynch, mit einem hervorragenden Patrick Stewart und dem Kyle MacLachlan. Und damals hat der H.R. Giger, ein Schweizer Illustrator und Designer, die Rüstungen und die Fahrzeuge von den Harkonnens designt. Mhm. H.R. Giger ist popkulturmäßig sehr bedeutsam, weil der hat das Alien designt für das Alien, also den Xenomorph. Mhm. Und die Verfilmung, also die alte Verfilmung, ich glaube, das ist aus den 80er, ist sehr zu empfehlen. Das
habe ich auch daheim auf DVD, ja.
Guter Film, genau. Und da gibt es einen Fernseh, 3 oder 4 Teile, glaube ich. Mhm. Der ist aus den frühen 2000er. Den habe ich leider nicht gesehen.
Ja.
Ich kann mich erinnern, dass der gelaufen ist, habe ich aber nur reingesappt in die angeschaut.
Und dann gibt es nur noch eine Dokumentation über einen Dune-Film, der entstehen hätte sollen. Nämlich, und jetzt muss ich mich blamieren, weil ich kann das nicht aussprechen, Jodorowskis Dune, glaube ich, heißt der.
Okay.
Oder ich kann den Film...
Du hast ja gerade ausgesprochen.
Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
Perfekt.
Ach so.
In die 70er wäre geplant gewesen, dass sehr visionärer Regisseur Dune verfilmen hätte sollen. Und alles, was für den Film übrig geblieben ist, ist eben die Dokumentation, weil das Projekt ist nie zustande gekommen. Und das wäre für die damalige Zeit ein unfassbares Megaprojekt gewesen. Mhm. Also... Das, so Filme wie Star Wars oder...
Ich muss dazu sagen, der Andy hat nicht gewusst, dass ich über Dune reden will. Das ist alles aus dem FF, was er da erzählt jetzt.
Nein, aber nur, weil ich mich so sehr für die... Ich versuche die Dokumentation schon länger. Ich wollte die immer anschauen und habe es irgendwie nie zusammengekriegt, dass ich da die auf Blu-ray kriege. Man kann sie mittlerweile, glaube ich, sicher nur streamen. Mhm. Mir fällt es jetzt wieder ein. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr dran gedacht. Ich glaube, das ist eine Dokumentation, die sehr spannend ist, weil sie eben zeigt, was für ein Film das hätte werden können. Und schlussendlich hat es dann David Lynch gemacht und es ist quasi nichts übrig geblieben von dem, was der Jodorowsky machen wollte.
Genau, und nochmal kurz zurück zum aktuellen Film, wenn ich noch vergessen habe, Oscar Isaac, bekannt als Star Wars, Bo Dameron, Stellan Skarsgård und Josh Brolin und Javier Bardem spielen alle mit und die also in Paul Atreides spielt der Timothy Calamet. Der sagt mir jetzt nichts, oder Chalamet, keine Ahnung, sagt mir jetzt nichts auf die erste, also auf den ersten Blick.
Chalamet?
Ja, und Regie führt Denis Villeneuve, der ja Blade Runner gemacht hat, und Sicario und
sollte gut sein.
Arrival.
Und Arrival und den fantastischen Prisoners, den wir vor kurzem mal gesehen haben, die... Meine Freundin und ich wollten einen Krimi-Filmabend machen und dann habe ich mit ihr Prisoners angeschaut und sie war, gelinde gesagt, traumatisiert
danach. Ja, der ist eine Sache. Der ist
auch. Okay. Ja, bevor wir aber von Dune weggehen, hätte ich noch, also ich bin ja eigentlich Part von dem Podcast wegen Videospielwissen und jetzt kommt über das Dune-Computerspiel was. Dune 1 ist so adventure-mäßig mit so fast Visual Novel-mäßig, da spielt man, glaube ich, sogar in Paul Atreides, wie spricht man es denn wirklich aus?
Das werden wir nach dem Kino wissen.
Und Dune 2, eins der ersten Echtzeit-Strategiespiele am PC, habe ich viel gespielt damals, und sie haben was für das Spiel gemacht, und zwar haben sie eine dritte Rasse dazu erfunden, die Ordos, die gar nicht vorkommen ursprünglich. Das sind die, was die ganzen grünen Fahrzeuge haben, weil normalerweise kommen ja nur die Atreides und die Harkonnen, glaube ich, im Film und auch im Buch. glaube ich.
Ja, und nur dann, die zwei Familien sind es.
Ja, und dann haben sie die dritte und das halt das, ja, ein bisschen interessanter zum Spielen ist. Und das war ein tolles Spiel damals. Sandwurm hat deine Einheiten fressen können. Das war auch ein cooles Spiel.
Ja, bin ich echt gespannt.
War das Answer das Spiel, wo man so lange Wüstenfahrten gesehen hat?
Weil da ist man mit dem Ornithopter, glaube ich, geflogen, ganz ja, viel, genau. So zwischen die Orte hin und her und hat da viel geredet und ein bisschen Strategie-Part war, glaube ich, weil man halt irgendwie sagen hat müssen, da will man Einheiten hingeben und so, aber...
Ich habe das damals gehabt, auch auf Englisch, habe kein Wort Englisch können, weil ich war nicht so klar und deswegen...
Ja, das, was mir nur auffallen ist, dass halt die... Wissen das, die Augen sind am Anfang nur normal vom Paul Atreides und die werden halt immer blauer
genau,
durch
wegen
die...
Splice,
genau, wegen dem
Spice.
Und, achso, ich habe ganz vergessen, die Ureinwohner, die...
Genau, die gibt es auch noch.
Wie heißen sie denn? Die sind auch im Spiel drin, die...
Liefern wir nach.
Ja, mit der Post schicken wir nach. Ja.
Genau, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich...
Ein Riesenthema eigentlich,
auf jeden Fall ein Kino-Date. Weil, wie gesagt, IGN hat selber gesagt, sie geben nicht oft eine 10 von 10, aber die scheinen alles richtig gemacht zu haben.
Der Danny Villeneuve ist ein fantastischer Filmemacher, finde ich. Also der ist als Regisseur, der hat ja bis jetzt, also ich glaube, sein Erstlingswerk ist Enemy mit dem, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, Jake Gyllenhaal.
Mhm.
Okay. Und, ich will jetzt eine Warnung, weil wir haben einer von meinen Podcast-Kollegen, ich sage jetzt nicht wer.
Schaut aus wie der Jake Gyllenhaal.
Hat eine leichte Spinnenphobie. Und wenn man die hat, dann sollte man den Film Enemy vielleicht nicht anschauen.
Ich bin da schon fast drüber weg.
Okay.
Nicht, dass ich es bin. Also.
Ja, er ist echt ein guter. Also der hat wirklich keine einzige Gurke abgeliefert. Das sind wirklich nur Singers.
Ja. Also. Echt ganz cool. Genau, aber das war's von mir, glaube ich, eigentlich schon wieder. Außer, dass es einen Playmobil Back to the Future Adventkalender gibt. Habe ich heute gesehen.
Jetzt schon?
Ja.
Den habe ich letztes Jahr von Chris gekriegt.
Ja, es gibt jetzt einen mit für Back to the Future 3 und dann für Back to the Future 2. Und es gibt übrigens auch den die Stadt, Stadthalle.
Ja, die habe ich, die Uhr, also die Downhall.
Downhall und das Auto gibt es natürlich. Und es gibt einen schwarzen Van. Jetzt auch. Nein, in schwarzen Van gibt es, glaube ich, auch. Und in schwarzen Jeep. Also man kann jetzt komplett Back to the Future nachspielen. Und ich habe gesehen, beim Back to the Future 3 Adventkalender sind Wechselräder fürs Auto dabei, dass du auf die...
Das ist ein Flugmodus.
Die Eisenbahn.
Oh, ist ja noch viel besser.
Die super Zündis.
Die super Zündis.
Ich muss sagen, egal wie oft ich den dritten Teil anschaue, das am Ende mit dem Zug, das ist immer noch spannend. Ich weiß zwar, wie es ausgeht, aber jedes Mal, wenn ich sie, denke ich mir wieder, na, er bricht, er schwebt da so vom Tod. Also,
und aber das, es ist beim ersten genau das Gleiche mit der, wo der Blitz einschlägt.
Ja, es ist,
und dann verhackelt sich das Kabel vom.
Was ich da so großartig finde, ist, wie sie beim zweiten das gemacht haben, wo der Marty quasi in die Vergangenheit nach 1955 reist und dann zweimal tot ist. Das ist so gut gemacht. Das ist so perfekt.
Alles. Ich liebe den zweiten. Ich liebe alle, was sie sagen. Ah, den dritten, wenn viele sagen.
Ja. Ich sage ja, Back to the Future eigentlich Zeit, also ab da waren ja wirklich viele, ich sage jetzt nicht alle, aber viele Zeitreisefilme haben nach der Zeitreiseprämisse funktioniert.
Hm. Haben wir auch Prämisse, Schwein? Wo man, wenn man das Prämisse sagt, Geld einwerfen muss?
Noch nicht.
Noch nicht, okay. Wir können ein anderes Schwein einführen. Was sagen wir denn sonst noch so oft?
Oder? Also ich sage oder. Oft, oder?
Ich sage, das hat mir sehr gut gefallen, sage ich selber.
Ja, ich sage super, glaube ich.
Und der Andy sagt oft, das kann ich nicht aussprechen.
Aber das übrigens war Jodorowsky richtig, ich habe es gegoogelt.
Ja, okay. Gut, das war's von mir.
Okay.
Next.
Gut, dann... Oh, es ist wieder soweit. Es hat uns jemand geschrieben. Und da hole ich mal den Zettel raus. Ah, es ist wieder von Nocco. Es hat uns wieder Nocco geschrieben. Und zwar schreibt Nocco. Was?
Wie es abliest, ne? Bitte.
Nocco schreibt, es wirkt so, als wenn Makko und Enti öfter Beef miteinander hätten. Oder dass Makko etwas garstig mit Enti umgeht. Gibt es dazu eine Geschichte? Ja, gut, dass du die Frage stellst, Nocco. Und zwar gibt es da wirklich eine Origin-Story dazu. Und zwar...
Moment, darf ich kurz was voraus sagen?
Ja.
Der Marco und ich kennen uns seit mittlerweile 25 Jahren. Und dementsprechend haben wir unsere Beziehung hat die Charakteristika von einer längeren Ehe schon mittlerweile.
Mhm. Kann alle Hochs und Tiefs, ja, sind dabei. Und zwar, was ist eine HTL im internationalen, sag mal, höhere Schule einfach, den ja, man mit
cool, oder?
Ab. Ja. Ab wann geht man da? 13, 14 startet man da?
14, glaube ich.
Glaube 14, ja. Und da haben wir uns kennengelernt. Und diese Origin-Story, glaube ich, die spielt wahrscheinlich in der zweiten Klasse, würde ich sagen, oder vielleicht doch in der ersten schon.
Ich muss jetzt schon lachen.
Ja, und zwar haben wir Wandertag gehabt. Wo jetzt genau, weiß ich nicht mehr, weil, das habe ich sowieso vergessen immer, irgendwann auf der Notkette, glaube ich, sind wir umspaziert. Und dann habe ich eins meiner vielen Talente offenbart. Und zwar kann ich zweistimmig pfeifen. Und Leute hören das natürlich zuerst, bevor sie mich sehen. Und dann denken sie sich so, sind da jetzt zwei Leute? Jetzt soll ich es mit dem Podcast probieren machen?
Natürlich, ja. Natürlich.
Ach, jetzt wollte ich die Lippen anfeuchten, weil das könnte jetzt voll peinlich werden, wenn das nicht funktioniert. So. So klingt es. Und jedenfalls war damals der Andy, hat das gehört und gedacht, oh, was ist da los? Er fragt mich, hast du das alleine jetzt das zweistimmige da jetzt gemacht? Und ich sage, ja. Und dann so, echt, wie geht denn das? Und ich sage so, ja, ich kann dir jetzt schon zeigen, wie das funktioniert, aber das schaut voll blöd aus. Also bitte lach halt nicht. Und der Anti ist so, nein, natürlich lache ich nicht. Ist ja logisch. Und dann könnt ihr euch vielleicht eh schon denken, wie es ausgegangen ist an der Reaktion jetzt schon im Podcast. Ja, es schaut so blöd aus, dass der Andy irgendwie so einen Lachkrampf kriegt für fast den restlichen Wandertag. Jetzt mal, wenn er wieder dran denken muss. Ja, und das ist der Moment gewesen, wo vom die Bösewicht-Origin-Story von mir und dem Andy dann losgegangen ist.
Daher der Beef.
Daher kann ich mir eigentlich alles erlauben, weil ich kann immer wieder auf die Geschichte zurückgehen und sage, aber damals hast du versprochen, du lachst nicht. Und hast voll gelacht.
Ja, man muss dazu sagen, dass ich kann mir die Situation noch sehr gut erinnern. Ich war wirklich fasziniert, dass das geht. Und ich hab mit Marco wirklich hoch und heilig mit gekreuzten Fingern versprochen, dass ich nicht lachen werde. Ich habe gesagt, ich war so interessiert an dem Phänomen, wie das geht, dass ein Mensch zwar schon mit pfeifen kann. Und ich habe mit Marco wirklich, glaube ich, 10 Minuten breit. Es hat ein bisschen gedauert sogar, gell? Da war so. Ich bin so ein bisschen breitgeschlagen, dass man das zeigt. Und ich dachte so, nein, wirklich, ich lache ganz sicher nicht. 3 Sekunden gepfiffen, ich glaube, schreiend gelacht, 10 Minuten.
Ja.
Das ist also so ein Talent. Nein,
aber ich muss es nicht gewertschätzt. Ich muss es aber nochmal dazu sagen, es ist einfach nicht zu. Also, ich habe nicht erwartet, wie sich dein Gesicht verändert, während du zweistimmig pfeifst.
Ja. Und das Schlimme ist, damit man das Zweistimmige besser rauskriegt, ist es, also man kann sich ja vorstellen, man muss 2 Löcher beim Mund machen, indem man die Zunge so in der Mitte parkt und links und rechts rauspfeift. Und damit die 2 Löcher jetzt nicht gleich groß sind und derselbe Ton ungefähr ist, ist es besser, wenn man den Kopf dann noch neigt, dass die Schwerkraft so eine Backe ein bisschen nach unten zieht und das Loch verändert. Und das, glaube ich, habe ich damals auch gemacht und das hat es nicht besser gemacht.
Hast du den Marco nochmal dazu bringen, dass er nochmal pfeift und ich noch ein Foto machen kann?
Ich kann mich echt noch erinnern, wie du wirklich ernsthaft angepisst warst deswegen. Und es hat mir wirklich hart getan, weil wir haben ihn nicht zusammenreißen können. Das war so unerwartet. Ich habe mir nicht erwartet, wie soll ich sagen, wenn man sowas
advanced skill,
wenn man das hört und wenn man sich, dann erwartet man nicht, dass die Person, die was derart hochentwickeltes ausübt, so ausschaut.
Nein, das ist der Moment, in dem man so verwundbar ist. Und dann kommt ein Messer als Gelächter getarnt und direkt ins Herz.
Aber es hat eure Freundschaft nicht geschadet. Ihr seid quasi wieder wie Magneto und Professor Xavier.
Ja, vielleicht.
Ja, ich sag, es hat interessanter gemacht.
Das sind so Momente, wo man dann schon weiß, Ah, ich glaube, da denke ich in 20 Jahren dran.
Dass man sich schon so, dass man sich quasi schon so, da freut man sich schon. In 10 Jahren lachen wir drüber. Ich tue es jetzt schon. Oder? Wie bei Dodgeball.
Ja, nein, das war eh so, in 10 Jahren lachen wir drüber. Nein, ich glaube eher nicht.
Ja. Du vielleicht. Ja, da beim Begräbnis noch. Ja, der hat ausgeschaut.
Beim Begräbnis, wenn dann ein Condor Barsa läuft. Auf Bahnflöte.
Denkst du einfach dann, wie der Marco immer ausgeschaut hat, wenn er zwei Stunden gepfiffen hat. Und du bist, oh. Du siehst dann aber in der Krise, ja, ich bin ja nicht gestorben.
Ja. So, Geschichte 1. Danke Noko für
Fanpost. Noko, der hat immer kurz...
Sollen wir den einmal zum Podcast einladen?
Ja. Ja,
vielleicht morgen mal kommen.
Ja, ich frage ihn mal, was so sein Spezialgebiet ist. Vielleicht kann er da noch was zu beitragen zum Podcast. Und meine zweite Geschichte ist, ihr habt es vielleicht auch alle gespielt, Psychonauts 2 ist heraus.
Ich habe es angespielt, ganz kurz.
Erste damals durchgespielt, zweite leider erst nur wenige Stunden angespielt.
Ja, es ist nämlich echt umfangreich. Also ich habe es eh geschrieben in einem Instagram-Post, habe ich drunter geschrieben, ja, 17 Stunden habe ich gebraucht. Also das erste, glaube ich, ist kürzer. 10 Stunden hätte ich jetzt gesagt, das erste, vielleicht weniger.
Ah, 10 Stunden nicht, oder? Schon ein bisschen mehr, hätte ich gesagt. Schon.
Ja, ist jetzt nicht, aber ja. Es ist, um es kurz zu halten, es ist, wie es ansah, es ist einfach so kreativ, was die Level angeht und es steuert sich jetzt halt viel besser wie das alte, weil ich habe das alte auch dann noch durchgespielt vor einer Woche, bevor es rausgekommen ist, das zweite, weil ich es damals nicht ganz beendet habe, ich glaube irgendwie so. Die letzten 3 Levels oder so habe ich nicht gekannt. Und es ist toll. Jetzt hat die Story hat gute Twists und
gerade für die, die es nicht kennen, weil ich habe auch nur kurz reingespielt, also um was es geht, müssen wir glaube ich nicht, das haben wir letztes Mal schon erklärt, das spielt ja im Kopf, oder? Von
ja, nicht nur, also ich meine, die Geldklimpergeräusch, die Prämisse ist, dass die Psychonauts halt in die Gedanken anderer Menschen eindringen können und dort Sachen richten oder einfach, um auf Sachen zu erfahren.
Und das ist aber Jump'n'Run?
Ja.
Im weitesten Sinne.
Ja. Es ist aber ein bisschen Adventure.
Also das Erste hätte ich
gesagt. Man fragt und redet mit Leuten ein bisschen. Also es ist zum größten Teil schon Jump'n'Run, aber es ist auch anderes.
Das Erste ist ja fast kein richtig... Ich meine, das Erste ist jetzt primär schon ein Jump'n'Run, aber es hat ja so Echtzeit-Strategie-Elemente.
Ja, weil es einfach die Level so kreativ sind. Deswegen ändert sich einfach total oft, was man macht.
Okay, ist so ein bisschen wie Tour of Us. Immer unterschiedliche Levels, andere Spielsysteme.
Ich hab's jetzt schon gesagt, die Mechanik ändert sich halt total manchmal, okay, stimmt, was man tut. Ja. Also das hätte ich schon.
Aber es ist natürlich rein Story-Modus für einen Spieler.
Ja, also okay.
Aber es hat den Charme, das ist immer schwierig zu erklären, weil wie bei Filmen ist es ja bei Videospielen so, dass ein Videospiel nicht an sich... also, wie soll ich sagen, wenn man, wie bei Filmen verbindet man ja auch bei einem Videospiel immer eine gewisse Situation, ein gewisses Alter mit der Erfahrung, die man damals gehabt hat. Wenn ich jetzt hier mit 14 ein Videospiel spiele und extrem viel Spaß mit dem habe, dann werde ich mit Mitte 30 nicht die gleiche Spielerfahrung haben, wenn man versucht, das zu replizieren. Das sieht man bei den ganzen Remakes, die momentan auch bei Videospielen auf den Markt kommen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Remake von Double Dragon spielst, dann natürlich ist das Spiel jetzt mechanisch und grafisch besser, aber die Art von Spiel ist immer noch das gleiche. Aber wenn du das nicht mit einem gewissen Moment verbindest, dass du mit deinem Kumpel auf die Knie vor dem Fernseher hockst und das dann am Samstagabend 3 Stunden lang spielst und einer bringt frische Geduld mit und muss dann übernehmen und so, das Spiel selber gibt nicht so viel her.
Ja.
Und so ist es bei Psychonauts nicht, finde ich. Also es ist schon... Es ist ein gutes Spiel und es ist auch gut gemacht und es ist auch mittlerweile, wie du sagst, verbessert von die...
Ja. Von die weil es ist was in meinem ersten aufgefallen ist, der Jump'n'Run-Part, ja, wenn man es heutzutage spielt, ist es ein bisschen hakelig. Also man kann schon durchspielen, aber das zweite spielt sich halt viel flüssiger und viel besser.
Okay.
Und das hat von der Story fast so Pixar-Qualität, dass das wahrscheinlich für jüngere Leute auch gedacht ist, aber es bietet auch was für Erwachsene, die halt so ein bisschen... Und es ist aber auch, und da kommt gleich am Anfang eine Warnung so, das Spiel, da geht es viel um die Psyche und auch um Depressionen und posttraumatische Erlebnisse. Und wenn man das weiß, und auch wenn man es nicht weiß, dann sieht man halt im Spiel sofort, oh, das ist so eine Situation, kann ich mir gut nachvollziehen, das soll halt die Panik von dem darstellen, die er zum Beispiel gerade hat. Und das ist echt, cool. Das macht es gut.
Ja.
Das macht es sehr gut.
Jetzt habe ich mich vor allem am eigenen Satz verhaspelt. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass das Psychonauts ist ja vom Team Chef und von Double Fine. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, die machen das gut, die bringen den guten, also den alten Videospielcharme, bringen die gut wieder in ein modernes Gewand. Also das machen sie.
Das haben sie gut. Bei Broken Age und so auch schon, haben sie auch schon ganz cool gemacht eigentlich.
Ja.
Und bei The Cave, oder?
The Cave ist Ron Gilbert, das ist der andere.
Ist aber nicht auch Double Fine.
Ist, glaube ich, über Double Fine rausgekommen, aber war nicht der Team Schäfer.
Okay.
Was wollte ich jetzt noch sagen?
Danke, Enti, fürs Unterbrechen vielleicht.
Ja, na. Achso, ja, wie bei Broken Age auch viele prominente Sprecher dabei, von denen ich vorher nichts gewusst habe und bei manchen habe ich es nicht erraten und bei manchen habe ich gedacht, oh, das ist ja der, aber der klingt ja voll. Das ist nicht der typische.
Ich finde das auch so, ich tue mir da immer ein bisschen hart, ich finde das ja voll cool, wenn bekannte Sprecher dabei sind, bekannte Persönlichkeiten. Aber auch bei What If zum Beispiel ist ja die Folge mit dem Chadwick Boseman, also mit dem Black Panther, spricht ja der Chadwick Boseman, das war ja eines seiner letzten Sprechrollen, oder? Und da ist halt der Josh Brolin, spricht in Thanos, und es sind halt, ist der Originalcast quasi. Und in der deutschen Version sind es halt die Original-Synchronsprecher. Und ich finde es dann aber bei so Spielen oft einmal so schräg, weil man ist jetzt nicht so drinnen in die Stimmen, oder? In die Originalstimmen, dass man das halt oft total schwer tut, die zu erkennen. Deswegen finde ich es immer so schade. Oder ich denke mir, genau, das ist ja eigentlich der, keine Ahnung, Josh Brolin, ich meine, da ist das, den erkennt man wahrscheinlich, auch wenn man nicht viel Englisch schaut. Aber deswegen finde ich es immer so schade, wenn das so gute Sprecher sind oder bekannte Sprecher, wenn man sie dann so lang, wenn man sie dann nicht erkennt.
Das erinnert mich an was, und zwar, wo damals GTA San Andreas rausgekommen ist und der Trailer vorkommen ist, wo man von einem Polizisten, glaube ich, nur 2 Sekunden gesehen hat und er redet und die Leute alle ausgeflippt sind. Hey, es ist der Samuel L. Jackson. Mhm. Und die Originalstimme ist für uns halt zu dem Zeitpunkt, die habe ich nicht gekannt.
Ja, aber
da waren auch schon damals voll viel prominente Leute dabei.
Der Marco und ich haben jetzt vor kurzem angefangen, das Pirates of the Caribbean Special oder Pirates of the Caribbean Content bei Sea of Thieves zu spielen.
Mhm.
Und da ist es, glaube ich, auch so, also ich könnte es nicht beschwören, aber zumindest klingen die Sprecher sehr ähnlich, die Originalsprecher.
Ja. Es gibt
eben, das ist das Problem schon, wieder. Wie kennst du wenig auf Englisch?
Es gibt schon wieder ganz, sagen. Es gibt aber auch extrem gute Synchronsprecher, die einfach genau gleich klingen wie die Originalsprecher. Also, sie haben auch schon ein paar Mal gedacht, hey, das ist ja, jetzt sind einfach der Johnny Depp und dann schaust du nach und dann ist es aber nicht. Oder gerade bei so Animationsserien ist ja oft, weil natürlich, wenn du Marvel What If synchronisierst, kriegst du den Sprecher für einen Black Panther. Ein Synchronsprecher ist wahrscheinlich günstiger, wie ein Chadwick Boseman wirklich dort sitzen zu haben, oder? Oder ein Josh Brolin, weil sie halt mehr zahlen. Deswegen greifen sie da vielleicht auch oft einmal auf Sprecher zurück, die ähnlich sprechen. Aber das ist es gibt viele, die wirklich sau ähnlich klingen.
Ja, damals beim Computerspiel für Zurück in die Zukunft, da haben sie für einen Doc, also hat der Christopher Lloyd selber gesprochen noch, und für einen Marty haben sie jemanden gefunden, der. Also eben, da ist auch wieder, auf Englisch kennt man es nicht so gut, aber die Leute haben halt beschwört, ja, da ist kaum ein Unterschied zum jungen Marty, weil er spielt ja einen Jungen und gut, Michael J. Fox hätte auch gar nicht mehr so klungen, wie er klingen sollte.
Ja. Apropos Rick and Morty,
da gibt es einige schon.
Im Trailer jetzt von Live.
Aber findet ihr es, ab das in Rick, also ich verstehe schon, dass bei Rick and Morty, dass der Rick Sanchez und der Marty, dass das quasi der Doc und der Marty sein sollen.
Mhm.
Aber seht ihr es im Christopher Lloyd und Rick Sanchez?
Boah, also ich habe es schon sehr gut gecastet gefunden, weil ich es immer 2-3 Mal angeschaut und dann habe ich gedacht, boah, es wird, also wenn sie es machen taten, es war, ich finde, es ist wie die Faust aufs Auge. Er ist halt ein bisschen, was ich beim Christopher Lloyd habe, der spielt ja bei Big Bang Theory mal mit kurz, da spielt er so einen Obdachlosen. Und für mich ist das halt immer der Doc Brown, oder? Und
Marty?
Der Marty ist halt, der ist halt so grausig. Marty, oder?
Was ist der?
Nein, Blödsinn. Schreibst du es nochmal auf, der Rick ist sogar. Verdammt, der Name Rick hat
Martin. Also der Rick Sanchez, schreiben wir nicht auf, das ist ein ehrlicher Fehler.
Also er ist quasi, also ich weiß schon, was du meinst, das geht mir aber genau gleich. Ja.
Und deswegen denke ich mir, der Doc Brown wird nie da irgendwie so rülpsen, oder? Nicht. Und der Rick tut es aber und das passt irgendwie nicht zum...
Der Doc ist auch quasi ein Menschenfeind.
Ja, eben. Ja.
Es ist der Rick aber Sanchez, ist ja,
genau.
Also quasi eine satirische Karikatur vom
ja, eben, und deswegen tue ich mich haut. Aber optisch ist
halt... Ja, optisch passt es, aber gut. Es ist allein die Stimme vom Rick halt schon so markant, dass halt das der Doc gar nicht nachmachen kann. Also Christopher Lloyd.
Ist das, wie heißt der Schreiber von, der Macher von Community und Rick and Morty?
Wie heißt der denn wieder?
Spricht der er selber, oder?
Nein, der Justin Roiland spricht das.
Ah, okay, gut dann.
Der spricht ein paar Rick und Morty. Und einige andere wahrscheinlich auch
noch. Okay. Ja, nein, Entschuldigung, jetzt bin ich einig gekretscht.
Ja. Was war denn überhaupt das Thema?
Psychonauts.
Also, wir haben, ja, eigentlich kann man blind zugreifen, wenn man das erste gemacht hat. Auch wenn nicht, ist das einfach super Unterhaltung. Und es ist im Game Pass dabei. Also,
ja, das ist
wenn Game Pass hat, soll sich das runterladen und spielen.
Es wird ja auch, glaube ich, ich bin ja nicht sehr weit gekommen, aber es wird ja der Teil 1 ganz gut aufgearbeitet.
Ja. Also wenn man Teil gespielt 1 hat, dann gibt es dann im zweiten Teil schon so ein paar Hinweise, das ist Anspielung auf den ersten Teil, und wenn du halt nicht gespielt hast, dann verpasst du jetzt auch nicht viel. Also okay. Die Zusammenfassung ist gut genug.
Während die ersten paar Minuten, muss man fast so sagen, wenn ich das gespielt habe, da kommt der Dr. Loboto, hast du da, glaube ich?
Genau.
Kommt vor. Erstens, ich würde extrem gerne eine Miniserie nur über den Charakter sehen. Allein der Charakter.
Der ist lustig, ja. Das ist
schon so lustig. Und aus irgendeinem Grund ist mir, während ich den gesehen habe, kann sich irgendjemand von euch noch an die Zeichentrickserie Ed und Eddie erinnern? Von Cartoon Network war die, glaube ich. Mm-hmm. Niemand? Die haben einen ähnlich verrückten...
Vielleicht spricht man es nicht so aus.
Also Ed und Eddie hat einen ähnlich verrückten Humor wie Psychonauts. Das ist so im Schatten von Cow and Chicken und Two Stupid Dogs war das eine von die The Coward Dog, falls ihr das kennt.
Clifford. Hast du Clifford? Nein, nicht Clifford. Ja. Das ist der große Hund.
Auf alle Fälle, das ist so zu der Zeit, wo solche Cartoonserien.
Ja, die abgetreten.
Die abgedrehte Cartoonserien auf Cartoon Network wirklich eine Hochzeit gehabt haben, wie so Eddie und Eddie kamen. Und Psychonauts ist auch so ähnlich. Also, wenn man das macht, dann mag man auch die Serie vielleicht.
Okay. Ja, cool, bin ich gespannt. Ja, auf jeden Fall mal weiterzuchen. Andy, oder hast du schon was, Marco?
Nein, das war's schon.
Ich kann mega reingrätschen, weil es gerade um Synchronstimmen gegangen ist vorher. Und zwar, wir haben ja über englische und deutsche Synchronstimmen geredet und ich habe leider ein kleines, wie soll man sagen, ein Faible für Hörbücher. Also ich kann, ich traue es mir gar nicht sagen, ich glaube vor 7 Jahren mal ist das Buch gelesen.
Ich dachte, du kannst nicht lesen, deswegen Hörbücher.
Und seitdem habe ich nur noch Hörbücher konsumiert.
Weißt du, vor 7 Jahren dein erstes Buch gelesen?
Mein letztes.
Okay, so
what? Ja, das kann man jetzt noch nicht so genau sagen, ob das ist
letztes.
In Hörbuchform.
Erstes, genau, sondern mein letztes. Ich habe wirklich schon lange kein Buch mehr gelesen, sondern habe nur noch Hörbücher konsumiert. Und habe vor kurzem das neue Buch vom Stephen King als Hörbuch mir angehört, nämlich Billy Summers. Und Billy Summers wird in Deutsch, ich habe mir die deutsche Version angehört, die wird von David Nathan gesprochen, das ist die Synchronstimme von Johnny Depp.
Ja, der war immer, was eigentlich viele Stephen King, weil wir hören gerade die Arena, das liest er
ja. Ja, er liest viele Synchronbücher von Stephen King. Synchronbücher.
Gut, Synchronbuch.
Soll ich wieder mal ein Buch lesen?
Hörbücher. Also nur jetzt zur Hörbuchfassung, leider sehr unmotiviert gelesen in der ersten Hälfte. Auffällig, kommt mir vor. Was vielleicht dem geschuldet ist, da es ein klassischer Kriminalroman ist. Also es ist Stephen King typisch, würde mir meinen, Science Fiction oder Horror, aber es ist wirklich ein ganz klassischer Kriminalroman, ein Thriller. Es geht um einen Auftragsmörder, der im ersten Golfkrieg gedient hat und jetzt für die italienische Mafia eben Auftragsmörder übernimmt. Ich möchte gar nicht mehr sagen dazu, weil man kommt da gleich in ein Spoiler-Territorium. Wenn du
das falsch aussprichst.
Vom italienischen Namen.
Ja.
Also nur vom Hörbuch selber, es ist leider jetzt im Vergleich zu den anderen Stephen King-Hörbüchern, die der David Nathan gesprochen hat, ein bisschen unmotiviert vorgelesen. Aber die Story ist extrem gut, hat mir sehr gut gefallen. Es ist für das Stephen King ist ja mittlerweile auch schon hat ein höheres Alter und es ist erstaunlich modern und hat erstaunlich viele moderne Elemente wie Kreditkarten, Betrug, falsche Identitäten im Internet, wie man quasi in der modernen Welt und im Internet und im modernen Datengewirr untergeht und sich neue Identitäten zulegt und wie man quasi auch noch im Zeitalter von Instagram und Handykameras quasi Kapitalverbrechen begehen kann.
Okay, interessant.
Ja, das ist spannend, hat mir wirklich gut gefallen. Und im Zuge dessen, nachdem ich mit dem quasi, nachdem ich das Hörbuch beendet habe, habe ich das Hörbuch von Salem Slot auf Deutsch, Brennen muss Salem, angefangen, ein Klassiker, das zweite.
Nie gelesen, aber ja.
Das zweite Buch von Stephen King. Und habe das dann leider abbrechen müssen und mich dazu entschlossen, ich werde es doch jetzt wieder quasi als Buch lesen, weil das wird gelesen von der Synchronstimme von Benjamin Blümchen. Und das funktioniert leider das überhaupt nicht.
Was? Das geht super.
Aber das findest du besser, hör Bücher oder hör Spiele? Weil wir haben zum Beispiel den Schwarm und also der Schwarm haben wir als Hörspiel gehört und vom Fitzek ein paar auch als Hörspiele, also wo mehrere Sprecher sind und das finde ich schon fast noch ein bisschen cooler.
Lieber Hörbücher, weil ich höre mir auch keine Hörbücher an, die gekürzt sind.
Und nein, eben, gekürzt auch mir auch nicht an.
Ja eben, Hörspiele, weiß ich nicht, wie sehr
die dann quasi... Also der Schwarm, das haben wir über einen ganzen Urlaub gekocht, wo wir viel, viel Auto gefahren sind.
Bleiben die im Original treu, also der literarischen Vorlage.
Ja.
Okay, ja. Ja, dann.
Aber ja, wo das lesen, ist dann so, dass dann einfach jeder Charakter eigene Stimme
genau,
hat.
Genau, und ein Sprecher. Und es gibt halt einen Erzähler quasi, und der halt die Erzählparts übernimmt. Und
okay, und das ist 1:1, wie es
ist. Das ist 1:1, also mit halt auch Soundeffekte dabei. Das ist echt gut. Also der Schwarm als Hörbuch kann ich nur empfehlen. Und was auch, Blackout ist auch unglaublich gut, das Hörbuch. Hörbuchspiel. Kurz, ich will gar nicht lang drüber reden, immer ein Buch gekauft, wo ich im Café Momo in der Wagnerischen war, sehr zu empfehlen, ohne unbezahlte Werbung. Da habe ich mir jetzt schon zweimal, wo ich dort war, einen Kaffee trinken, zweimal ein Buch mitgenommen, weil ich eigentlich Bücher voll gern mag und auch gerne Bücher schauen gehe und auch Bücher kaufe. Und da habe ich mir Star Wars Hohe Republik, die Hohe Republik gekauft.
Das Bild habe ich gesehen, ja.
Neues Star Wars Buch.
Nice.
Auf jeden Fall, ich werde dann darüber berichten, wenn ich es gelesen habe. Habe noch nicht sehr viel gelesen.
Ich kann jetzt noch ein paar Daten eben zum Buch und zum Hörbuch. Das Hörbuch ist bei Audible erhältlich und das Buch in gedruckter Form ist beim Heine Verlag erschienen im August 2021 und auf Englisch ist im Scribner Verlag erschienen.
Spricht mir so aus.
Hast du noch die EN-Nummer für uns, bitte?
Habe ich leider nicht, aber ich habe noch was. Und zwar, ich habe ein bisschen recherchiert über Stephen King. Und der Stephen King ist schwierig herauszufinden, wie viele Veröffentlichungen er überhaupt gemacht hat, weil es sind fantastisch viele.
Und als Ghostwriter für andere wahrscheinlich einige.
Ja, genau. Er hat da als Richard Bachman geschrieben und hat, glaube ich, noch ein Pseudonym. Und zwar... Ich habe mir das rausgeschrieben. er hat ein Kinderbuch veröffentlicht, der Stephen King. Und zwar als
Kinderbuch.
Beryl Evans.
Ist das als, ein Anagramm oder was? Na, ist das?
Na, er hat als Beryl Evans Kinderbuch veröffentlicht und das Kinderbuch heißt Charlie the Choo-Choo. Und ganz im Eck von dem Buch steht ein Zitat, quasi wie es bei Büchern oft als Werbung oben steht. Da steht: If I were ever to write a children's book, it would be just like this, Stephen King. Also er hat quasi sich selber. Und ich zeige jetzt meine lieben Mitpodcaster das Cover von dem und Anführungszeichen Kinderbuch von Stephen King.
Oh Gott.
ja, Absatz bei Kindern wahrscheinlich nicht so hoch, würde ich sagen.
Ich werde es dann posten. Es ist so ein bisschen...
Du schreibst nicht, post einfach.
Ja, okay. Das ist schwierig.
Thomas the Tank Engine. Ja, es ist Thomas the Tank Engine durch die Stephen King Mühle gedreht.
Ja. Kann man gut so sagen. Das heißt, es hat, wie Stephen King will, für Albträume in allen Altersgruppen sorgen.
Genau. Laut Wikipedia ist Billy Summers die 63. Romanveröffentlichung von Stephen King, was schon ziemlich ordentlich ist.
Okay. Ich habe gerade mit wem über Stephen King geredet. Haben wir über Stephen King geredet? Dass der in einer Band spielt mit anderen Schriftstellern?
Spielt er deinen Bass?
Ich weiß, dass der Carpenter, gerade. Oder? Ist nicht der John Carpenter so ein Musik-Freak? Nein,
der Stephen King. Der John Carpenter spielt in einer Band.
Ja, ja. Erzähl mal weiter, ich suche dabei, ob es das
verhindert. Genau, und dann habe ich noch was. Es hat wieder mit Horror zu tun. Und zwar habe ich.
Jetzt sind deine Unterhosen. So, Gag, warte, muss ich aufschreiben fürs Ausschneiden?
Genau, Gag, rausschneiden. Ich habe angefangen, Postmortem zu schauen auf Netflix. Ins Karnes stirbt niemand, als Untertitel. Ist eine norwegische Netflix-Produktion. Ist vor kurzem auf Netflix eben erschienen mit alle 6 Folgen. Und es ist, ich sage jetzt mal, Crime Suspense Horror-Comedy-Serie, also von allem ein bisschen was. Mhm. Es geht um eine Familie, die ein Bestattungsunternehmen in Norwegen betreibt. Und dieser Familie stoßen verschiedene Schicksalsschläge zu, unter anderem ganz in die allerersten paar Sekunden der Serie der Tod der Tochter des Betreibers vom Bestattungsunternehmen. Die Polizei wird auf ein Feld gerufen. Dort findet man eine weibliche Leiche, die Joker gefunden haben. Sie ist für Fliegen übersät. Es schaut ganz schön, es ist ganz schön ekelhaft produziert, so wie das in Szene gesetzt worden ist. Und die Leiche wird dann in das kleine Städtchen in die Gerichtsmedizin gebracht und wird dann dort oder die Gerichtsmediziner wollen sie obduzieren und man setzt der Leiche ein Skalpell an und sticht ihr Skalpell in die Brust und in dem Moment wacht sie auf und ist wieder am Leben. Und so beginnt die Serie Postmortem. Und ich kann die jedem empfehlen, der mit leichtem Horror und Grusel umgehen kann, der nicht so viel Berührungsängste mit so, bis sagen wir mal, leichtes Blättereffekte in Serien hat. Es ist eine sehr spannende und gleichzeitig auch unterhaltsame und fast schon an manchen Stellen lustige und morbide Netflix-Serie.
Okay, auch sehr spannend an. Ja. Okay, hat ein bisschen angefangen wie Autopsy, der Horrorfilm. Da geht es auch darum, dass die Leiche...
Der Autopsy of Jane Doe?
Ich glaube...
Oder man sagt Anatomie. Und Anatomie 2 vielleicht.
Nein, nicht der deutsche Film, das ist ein deutscher Film auch gegeben, oder?
Ja, ich glaube,
so jemand, der in dem kleinen Auto im Gerichtsmedizin mit dem Vater und dem Sohn, der Sturm kommt.
Ja, genau.
Ja, okay.
Wo
ja,
sieht dann die Schrift, wo man dann die. Das ist der Autopsy of Jane Doe, ja?
Ja, der ist, das war nach langem, wir suchen immer wieder Horrorfilme, wo man wirklich ein bisschen sich gruselt.
Was
man
spürt.
Genau, wo ich mich wieder richtig spüren. Und das war so einer, da haben wir richtig Schiss gehabt. Der war richtig unheimlich. Wobei, ja, da muss ich anschauen, auch sehr gute Empfehlung. Danke, Andy, ich habe jetzt noch kurz einen Nachtrag, außer du willst noch was zu der Serie sagen.
Zur Serie nichts, zur Autopsy of Jane Doe ist, glaube ich, auf Netflix zu sehen und ist deswegen so spannend und deswegen so empfehlenswert, weil es eins von den ganz wenigen Horror-Kammerspiele ist, die ich kenne.
Genau, ja.
Ah, da fällt mir noch was ein, ich wollte fragen zu Audible. Ist das bei Amazon Prime dabei? Gibt man da was gratis?
Nein.
Oh, ich, okay. Und was bei Audible noch das Problem ist, also lieben Gruß an Audible, falls ihr uns hört, natürlich hört sie uns. ich habe voll viel Audible-Guthaben. Und ich komme gar nicht mehr nach, mit die aufzubrauchen. Und sobald ich mich jetzt aber abmelde von Audible, dann verfallen auch die Gutscheine. Also die Guthaben, ich kann die nicht mehr aufbrauchen.
Doch, du musst einfach alle Bücher... Also
was ich nicht müsste verfällt, jetzt 100 ist, Bücher kaufen.
Ja, was nicht verfällt, sind die Hörbücher, die du hast. Es verfallen nur die Guthaben. Die
eben, also ich müsste jetzt voll viele Bücher kaufen und dann abmelden.
Ja.
Ja, dann muss ich jetzt 36 Bücher kaufen.
Ja, dann vom Stephen King, die dunkle Turm.
Ja, oder Herr der Ringe, Game of Thrones. Kurzer Reminder, also kurzer Nicht-Reminder, das war jetzt wieder schon ein kleiner Hint. Kurzer, nochmal kurz zurück zu Stephen King und seiner Rockband, die Rock Bottom Remainders. Rockband vom Stephen King. Band aus den USA, die laut eigener Aussage irgendwann Ende letzten Jahrhunderts von Katie Carmen Goldmark gegründet wurde. Die Band besteht ausschließlich aus berühmten Schriftstellern, Journalisten und Drehbuchautoren, die sich ein paar Mal im Jahr zu einer Band zusammenfinden. Und jetzt kurz berühmte Mitglieder oder Mitglieder: Matt Groening, Stephen King,
auch Simpsons.
Die eben die Katie Carmen Goldmark, die hat
auch Simpsons wahrscheinlich.
And My Shoes Keep Walking Back to You geschrieben. Mitch Albom, Dave Barry, das sind Journalisten, Amy Tan, Ridley Pearson und weitere. Aber also Stephen King hat diese Rockband und sie treten auch auf.
Gut.
Genau. Andy, hast du noch was fürs Vorgeblänkel?
Haben wir gar nicht gesagt, das also, ist Vorgeblänkel.
Darf das noch. Vorgeblänkel heißen, auch nur noch Andys letzter Rüge, dass das ein militärisches Gefecht ist?
Ja. Also, das war's für mich.
Okay. Bist du dran? Du bist schon daheim.
Nein, dann machen wir eine kurze Pause und dann legen wir mit dem Hauptthema los.
Alles klar. Für die werten Hörerinnen ist jetzt nicht einmal eine Sekunde vergangen. Wir haben uns frisch gestärkt mit Getränken, die ohne Kohlensäure natürlich. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben Michis Geschenke ausgepackt und jetzt wird revealed, wer welchen Charakter gekriegt hat.
Wer welcher Charakter ist.
Kann man nicht mehr wechseln jetzt.
Das ist fix. Ja, fang an, Andy, du hast...
Ich habe die...
Die?
Die Scarlet kriegt.
Wie noch?
Weiter.
Red Scarlet.
Na?
Scarlet Witch.
Ja.
Red Scarlet Witch. Und mit, was man sagen muss, für ihr Special Feature, ihr Unique Selling Point ist für Lego-Figur ein Cape aus echtem Stoff.
Mhm. Ah, das ist echter Stoff?
Ja.
Nicht schlecht.
Not Stoff. Not Spät. Irgendwo ist der Wortwitz drin. So, ich habe den Falcon, aber auch schon mit dem Captain America-Schild. Also ist das schon von der Chronologie natürlich nach dem letzten Avengers-Film.
Schau,
Der Marco da kenne ich mich etwas aus.
Der Marco hat sich vorbereitet.
Ja.
So ein Nadelstreber.
Ja.
Wirst du mich nennen?
Sehr cool, die größte Figur mit den meisten
Sachen dabei. Ja, der Wingspan, ausklappbar, die kann man sogar noch reinklappen ein bisschen, so ein bisschen was Bewegliches.
Auch mir. Mit abnehmbarem Red Wing. Hast du, glaube ich, gell?
Das weiß ich leider nicht, das kleine Ding da hinten.
Genau, und ich habe auch einen Captain America gekriegt, nämlich den Zombie Captain America. Schaut auch ziemlich cool aus, sehr coole, detaillierte Prints, finde ich echt ganz stark. Von Lego haben sie ganz cool gemacht.
Dass sie jemals in meinem Leben einen Zombie-Lego-Mandel in die Hand nehmen.
Ja, habe ich auch nicht gedacht.
Habe ich auch nicht gedacht, schaut sehr zombiehaft aus. Nämlich.
Ja, nein, das haben sie echt ganz cool gemacht.
Aber das steht jetzt nicht extra für die What If, sondern das ist halt über alles, was gerade jetzt auf Disney Plus so läuft, gedacht.
Genau, weil Loki und Scarlet Witch und eben der Captain America, das ist ja nicht What If, aber meiner ist jetzt aus dem What If-Universum.
Mhm.
Ganz cool, aber sie schaffen es halt, ich habe jetzt noch nicht viele Minifigures gekauft, weil ich halt immer finde, es ist so schwierig, die irgendwie zu präsentieren oder wo stellt man die dann hin und wenn dann so Zähne da stehen, hast du das auch nicht mehr cool irgendwie. Du brauchst halt irgendwie so einen Setzkasten-Style irgendwas. Aber man ist schon angefixt, oder?
Ja, Setzkasten ist gar keine schlechte Idee.
Aber man ist schon angefixt irgendwie. Also ich hätte jetzt schon gerne ein paar andere auch noch. Da gibt es ja alles. Da gibt es ja Super Mario, es gibt Harry Potter, es gibt alles. Also Tom, der arbeitet bei Lego. Mein Lego-Kontakt.
Mhm.
Lego unser Podcast. Lego. Und mein Mann bei Lego. Unser Podcast ist voll cool. Machen wir mal eine Kooperation. Gut, wird nicht passieren. Aber vielleicht, wenn wir mal 100.000 Millionen Hörer haben.
Eben, ja.
Genau, sag niemals nie. What if Lego would do a cooperation with us?
Ja, da freue ich mich schon drauf.
So, und jetzt geht es zum Hauptthema von unserer Episode 12, nämlich Teil 2, Sitcoms.
Ja.
Ich wollte nochmal einen Unterhosen-Gag machen, aber ich glaube, das wäre zu viel Unterhosen.
Wir haben das letzte Mal behandelt Silicon Valley, Brooklyn Nine-Nine und New Girl auf der Seite der neuen Sitcoms und auf der Seite der alten Sitcoms haben wir behandelt. The Munsters, die bezaubernde Genie, I Dream of Genie und ein Käfig voller Helden, beziehungsweise Stacheldraht und Fersengeld, beziehungsweise Hogan's Heroes.
Genau.
Nice.
Dann würde ich vorschlagen, wir fangen wieder mit einer neuen Sitcom an.
Genau, damit wir nicht zu viele Hörer verlieren.
Und zwar mit einem von meinen persönlichen Favorites, nämlich der Tatortreiniger.
Ich hatte jetzt absichtlich gemacht.
Haben wir das nicht schon behandelt einmal?
Das hat der Enti schon aber einmal dahergebracht. Das hat jetzt absichtlich gemacht, damit er wieder am meisten reden kann.
Ja.
Damit
er am meisten Fanpost wieder kriegt.
Genau, vom Noko. Gut, Enti, damit kannst du anfangen, weil das ist dein Steckenpferd.
Mein Steckenpferd. Eine von meinen liebsten, wenn nicht die liebste deutsche Serie, der Tatortreiniger.
Deutschland.
Genau. Der Tatortreiniger ist eine deutsche Sitcom. In der Hauptrolle spielt der Bjarne Mädel einen Tatortreiniger, der für die Firma Lausen tätig ist, nämlich der Schotti. Und dessen Job fängt an, wo sich andere vor Schrecken übergeben oder so ähnlich ist sein Leitspruch immer. Er spielt Putzkraft, aber nicht nur irgendeine Putzkraft, sondern jemanden, der, nachdem die Polizei alle Spuren, sicherungsrelevanten Einzelheiten aufgesammelt und aufgeschrieben hat, den Tatort von Blut, erbrochenem Fäkalien, verschiedenen Körpersäften und Leichenteile reinigt.
Mhm. Wenn wer fertig ist?
Die Polizei, die Spurensicherung.
Mein Lieblingswort, eines meiner Lieblingsworte?
Die Spusi. Und dann kommt der Schotti von der Spube. Nämlich die Spuren.
Ja, aber das ist nicht so lustig.
Die Spurenbeseitigung.
Naja, das ist nur das erste Wort, das ist lustig.
Die Serie besticht halt durch den absolut liebenswerten Charme, den der Schotti da an den Tag legt. Das ist einfach, im Prinzip sind die einzelnen Folgen, spielen schon in dem Setup, dass er zum Tatort kommt und da sauber machen muss. Sie sind aber nur quasi der Aufbau dafür, dass er dann mit den Leuten, die mit den Verstorbenen zu tun gehabt haben und manchmal auch mit den Verstorbenen selber, dass er dann in Kontakt treten kann und dann Dialoge hält mit denen. Also die Serie ist sehr dialoglastig und das ist aber auch gleichzeitig die große Stärke von der Serie, weil die Dialoge sind fantastisch geschrieben, total voll mit Wortwitz und generell mit Witz und es gibt nachher noch so Side-Charaktere, die immer wieder auftreten, zum Beispiel zwei Bestatter, die immer wieder kommen, die ja super lustig gespielt werden und super lustig geschrieben sind.
Aber da geht es nicht um die Tätigkeit des Tatortreinigers, das ist leider Backdrop dafür, oder?
Also ja, genau, also es geht schon, also...
Ich glaube, am Anfang erzählt er schon oft noch, da fragen ja die Leute so, was benutzen sie da und so, da geht es schon noch viel, glaube ich, drum.
Genau, und es geht schon oft darum, dass er sich halt gut auskennt. Er betont da in vielen Folgen immer wieder, dass man nicht so einfach ganz normal putzen kann, sondern man muss sich schon auskennen, was das für ein Fleck ist und was man dafür verwendet und was das, damit man das Material, das quasi unter dem Fleck ist, nicht beschädigt. Und es gibt eben eine legendäre Folge, wie er bei einer rechten Partei im Parteihauptquartier sauber machen muss, nachdem sich der, ich weiß nicht, ob es eine Partei sein soll. Also es ist einfach
so eine Sekte oder so was Ähnliches sein. Ne?
So ein Verein, so ein rechter deutscher Verein. Und der Chef von dem Verein wurde der ist von Thor's Hammer erschlagen worden, wortwörtlich. Also der hat so eine Sternfigur im Büro gehabt von Thor's Hammer und die hat ihn
erschlagen.
Bei seinen Aufräumarbeiten durch einen Unfall erschlagen. Und er kommt dann halt dahin und er selber, der Schotti, ist halt überhaupt nicht rechts, sondern im Gegenteil. Er ist eher politisch links und hat da viele, viele Freunde mit Migrationshintergrund und findet es halt absolut furchtbar, was er da zu sehen kriegt. Und die Folge ist wirklich, ja, das ist die beste der ganzen Serie eigentlich, möchte ich fast sagen. Alleine schon die Dialoge zwischen ihm und dem rechten Vize, der da halt quasi ihn beauftragt hat, das sauber zu machen. Also das ist echt... Es ist Comedy Gold und gleichzeitig tritt es so richtig auf die Zehen, weil es ist sehr unbequem und sehr... sehr
Hat das eine Überstory? Also eine Story, die die ganze Serie überspannt, oder ist es eine einzelne Episoden, die unabhängig voneinander
sind? Nein, es sind einzelne Episoden. Also es hat... Es hat eine gewisse Überstory, weil er hat eine Beziehung gehabt und die kommt immer wieder vor, beziehungsweise man sieht eine Frau, die ihm sehr wichtig ist, die er dann immer wieder zur Sprache bringt. Weil was schon ein leichter Überbau in der ganzen Serie ist, ist, dass der Schotti sein Leben immer wieder reflektiert und seine, wie er sein Leben verbringt und wie er quasi sich zu gewissen Gelegenheiten entschieden hat. Das bringt er immer wieder, das wird immer wieder zum Thema in der Serie. Also es ist schon, er ist ein sehr reflektierter Typ und da er ständig mit dem Tod von anderen Leuten zu tun hat, ist ihm auch sein eigenes Leben und seine eigene Sterblichkeit sehr bewusst. Und ja.
Wer spielt denn Schotti?
Der Bjarne Mädel, den dürfte die meisten bekannt sein durch einen
Stromberg.
Durch einen Stromberg, genau, er spielt ihn, Ronny?
Oder ja. Bert.
Oder Bert. bei Stromberg, genau. Und er hat jetzt vor kurzem...
Ja, aber er hat schon viel gemacht, was man einfach nicht kennt. Also, er macht ganz viel so Fernsehfilme, glaube ich, auch ZDF, so ein bisschen fast schon Independent-Charakter haben die, glaube ich.
Ja, aber er spielt ja bei Stromberg, ist er so ein bisschen der Nerd, ist jetzt vielleicht das Falsche, oder? Aber er ist
Mobbing-Opfer.
So Mobbing-Opfer. Ja. Und wie ist er da in der... Weil das hat ihn schon relativ geprägt. Er hat dann, glaube ich, kurz drauf relativ einen toughen Typen gespielt in einem Film oder in einer deutschen Serie, was ich mir erinnern kann, wo ich gedacht habe, wow, okay.
Na, der Schotti ist ein sehr selbstbewusster
Typ. Das nimmt mir mal ab, ja. Auch also, wenn man ihn nur in Stromberg gesehen hat, glaube ich.
Okay.
Macht er das trotzdem? Also, er ist ein guter Schauspieler.
Er ist ein guter Schauspieler und er spielt in Ernie bei Stromberg. Super.
Ja, mega, ja.
Und er spielt da den Ash, also bei der Tatortreiniger spielt dann recht. Er ist schon eigentlich tough, oder? Also, er ist ein sehr.
Schon.
Selbstbewusster.
Anders, ja. Anderer Charakter natürlich.
Okay.
Er hat jetzt vor kurzem in einem Kriminalfilm mitgespielt, nämlich Sörensen hat Angst.
Sind Literatur. Ist dir das gerade so eingefallen?
Nein, ich habe einen genauen Text nicht mehr gehabt, aber Sörensen hat Angst ist ein Kriminalfilm, den man, glaube ich, auf Netflix sehen kann. Oder
jetzt hast du das Handy weg, dann hättest du alles ablesen
können. Oder in der Mediathek von HD oder ZDF. Ist eine Kriminalverfilmung von einem norwegischen Kriminalroman, in der er einen Detective mit einer Angststörung spielt.
Okay, cool.
Was? Das verbindet man immer, oder? Skandinavien und so Krimi-Geschichten, oder?
Ja, so düstere Krimis.
Ja,
düstere Krimis, aber durchaus gelacht werden darf, obwohl links und rechts gestorben wird.
Ja. Also mit also allen Ländern so im Norden irgendwie kommt das irgendwie zusammen.
Ja, riecht so.
Kann das mit irgendwie mit Sonnenstand, also wenig Sonnenstunden zu tun haben vielleicht? Also.
Ich glaube, dass in Skandinavien einfach, wir haben ja schon einmal über Northman geredet.
Da war ich noch nicht dabei. Da war ich noch nicht festes Teil. Das ist Ensemble.
Der Humor ist halt sehr handig,
hätte
ich gesagt.
Ja. Na, aber auf jeden Fall, das hast du ja schon öfter empfohlen, Tatortreiniger, wenn wir jetzt doch mal anschauen müssen.
Ja, ich weiß Hörbuch. Vorziehen. Was? Ah, da gibt es kein Hörbuch.
Da drehe ich den Kopf zum Mikrofon, damit man die Schnaub und Lachen
hört. Also,
damit man das Augen verdrehen hört.
Gut, die nächste Sitcom.
Auf der anderen Seite.
Hast du ein Jahr gehabt zum Tatortreiniger, wann das losgegangen ist? Schreiben wir das auf.
Genau, habe ich, ja. Und zwar, ich muss mir jetzt ein Laptop via Handy vor das Gesicht halten.
Wie in so einem Perry Rhodan-Roman. So ein modernes Ding.
Tatortreiniger hat angefangen in 2011, geendet 2018 mit 31 Episoden. Und, was ich mich noch erinnern kann, ist, Tatortreiniger hat aufgehört, da die verantwortliche Person, die das geschrieben hat, gesagt hat, sie hat alles erzählt und sie will nicht, dass die Folgen an Qualität einbüßen. Sondern sie hat quasi, was in Schotti angeht, hat sie alles
erzählt. Ach so, voll. Die Geschichte, da gibt es so also Origin-Story, so coole, die was man was noch erzählen kann, zwischen zwei Schülern, die am Wandertag sein und so. Aber, weiß nicht, ob es, ja, doch verfilmungswürdig, glaube ich schon.
Kurzfilm auf jeden Fall.
Ja. 10 Minuten lachen, also 10 Minuten geht das sicher.
Gut, das nächste wäre ein Sitcom, von der ich gar nichts weiß, die jemand von meinen Podcast-Kollegen auf die Liste gesetzt hat, nämlich Fawlty Towers.
Jawohl,
gestartet 1975, geendet 1979 und leider nur, sage ich jetzt einmal, 12 Episoden.
Ja, typisch für britische Sitcom. Ich sage jetzt BBC, kann auch wer anderer produziert haben, aber.
BBC Two.
Ja, einer von den BBCs. Und zwar John Cleese. spielt ein
Hoteldirektor, oder?
Direktor ist er, genau. Ja. Und mit seiner Frau führt er da das Hotel und dann gibt es noch, wen gibt es da noch? Den Pagen, der Spanische, von dem mir jetzt der Name nicht einfällt. Tja.
Ja, da ist ja nicht so gut
vorbereitet. Da ist schon ein bisschen her, wo ich das aufgeschrieben habe.
Archivar.
Der halt immer auf Spanisch redet und que, also was, frag. Und das fällt die Dauer, habe ich zum ersten Mal auf Sat.1 damals gesehen. Und das ist voll komisch. Und zwar haben die natürlich deutsch synchronisiert gehabt und die haben das Titellied ausgetauscht. Das Original-Titellied ist irgendwie so klassisches Klavier und irgendwie. Und das haben sie von den Dire Straits. Es steht da rechts daneben, Anti, wenn du vielleicht auf dem Laptop schaust, wie das Lied heißt. Es gibt ja gar nicht so viele Lieder von den Dire Straits, die bekannt sind.
Die haben leider zwei.
Da dabei.
Da steht. Nein, nicht den Artikel aufmachen, ich habe das extra daneben hingeschrieben.
Ach so,
Wissenswertes.
Of Swing ist es
selber. Oh, Wissenswertes. Achso, Walk of Life.
Ja, Walk of Life heißt es. Und,
genau.
Und das ist total der Ohrwurm, das Lied, wenn man das mal hört. Und sie haben aber, glaube ich, irgendwie ganz viel dann auch negatives Feedback gekriegt. Also, ja, aber was verändert es da so viel an der Serie? Und ich glaube, dann später ist dann irgendwann mal das mit Original-Sound und so rausgekommen. John Cleese, der halt so typisch so eine Mischung aus so lustige Situationen, aber ganz viel, man sagt, Physical Comedy, dass der halt auch ganz viel so körperlich macht und dann fallen Sachen runter und ihm auf den Kopf und so. Also es ist so eine Mischung aus, wie man stellt sich so vor, er macht so irgendwie die Silly Walks Sachen,
ja.
Und aber es passiert alles in dem Hotel und mit verschiedenen Gästen. Es ist echt, man kann jetzt nicht viel dazu sagen, weil jede Folge ist jetzt für sich eigentlich selbststehend. Es gibt keine Story, die irgendwie über die ganze Staffel geht. Und eben das Typische von den ganzen BBC-Sachen ist ja, dass eine Staffel meistens halt 5 oder 6 Folgen hat und dann hat es halt 2 Staffeln gegeben.
Ja.
Ja.
Ich habe da eine Frage dazu. Kennt jemand von euch die Serie Hallo Hotel Sacher Portier mit Mossi Kollmann?
Nein. Wann ist das rausgekommen? Kann es sein, dass das nachgemacht worden ist?
1973 bis 1975.
Also nein, das ist früher gewesen wahrscheinlich.
Weil ich kann es nicht mehr sagen, was. Ich habe in einem Podcast oder in einem Podcast einmal gehört, dass es da gewisse Verbindungen zwischen den beiden Serien gibt. Also die Serie Hallo Hotel Sacher Portier war vor 40 Towers. Aber es gibt irgendeine Verbindung zwischen den beiden Serien. Ich kann es leider nicht mehr sagen,
was. Ich glaube, dass beides in einem Hotel spielt.
Ja, der John Cleese hat doch irgendeine Verbindung zu Österreich und sogar zu Tirol, oder?
Er hat da mal gespielt. Das war das Einzige, was ich weiß.
Ich kenne die Verbindung jetzt nicht. Ich weiß, dass sie ja mal, es gibt von Monty Python eine Folge, die sie in Deutschland aufgenommen haben und dann Deutsch gespielt haben.
Wo sie Deutsch geredet
ja,
haben?
Wo ja, wo sie dann selber Deutsch erinnern, reden, ja. Aber mehr weiß ich jetzt nicht.
Das Hotel Sacher war aber nicht das, wo alles im Pro war, oder?
Nein.
Okay.
Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt nur, falls das jemand gewusst hat, also das ist nur wieder ganz schwindiges Halbwissen.
Aber auf all die Daus habe ich auch nur 1-2 Episoden gesehen, also das ist so typisch britischer Humor in der typisch britischen Umgebung oder das sieht halt alles so aus, wie man sich eigentlich das alte englische Hotel vorstellt.
Jetzt fällt mir noch was ein, das hat der Anti mir mal erzählt und da fällt es voll auf. Sobald irgendwas außerhalb vom Hotel gefilmt wird, werden irgendwelche andere Kameras verwendet. Dann merkt man immer den Unterschied. Und ich weiß zwar, haben wir herausgefunden, warum sie das machen? Oder
wahrscheinlich ist
sind die anderen nur für innen, für künstliches Licht?
Also Stockfoto und Anführungszeichen, das sind irgendwelche TV-Aufnahmen.
Das kann sogar sein, ja.
Vom Fernsehen, irgendwelche, da gibt es ja so Füllmaterial quasi, oder? Mhm. Wo man jetzt heißt Stock-Footage, weil es früher auch Stock-Footage gekostet haben, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt eine Straße in London, um
da zu zeigen, dass es London ist. Aber ich glaube, man sieht da die Schauspieler selber.
Es gibt da eine englische Sitcom mit die Pfarrer, wie heißt der? Father... Also es gibt eine Sitcom eigentlich, wo 3 Pfarrer halt in einem Pfarrhaus, in einem Pfarrheim leben. Das ist auch sehr satirisch und sehr, sehr, sehr beißender Humor. Und Ich glaube, da sagt er das einmal. Da schaut er aus dem Fenster und dann wird er quasi mit Celluloid gefilmt und dann fragt jemand, wie ist das Wetter draußen, dann sagt er, it's movie outside. Und da wird das eben behandelt, dass sie das immer so machen. Wenn in englischen Produktionen außen gefilmt wird, wird immer Celluloid verwendet und wenn sie innen filmen, werden Fernsehkameras.
Aber das kann vielleicht irgendwie mit Licht sein, dass irgendwie Kameras gedacht sind für künstliches Licht und eins für Sonnenlicht oder so. Ja.
Man sieht
halt, jetzt komisch, warum das nicht halt nur für uns geht.
An der Framerate fällt es halt immer auf, weil Fernsehkameras, die fürs Studio verwendet werden, das wirkt dann irgendwie wie eine Live-Übertragung. Ja. Also die haben ja eine höhere Framerate und die Celluloid-Kameras für außen haben nur, glaube ich, 23 Bilder pro Sekunde.
24
Bilder pro Sekunde, genau.
Ja. Eben, haben wir nicht rausgefunden. Hätten wir mal recherchieren können.
Haben
wir nicht gemacht.
Ja. Ich kann nochmal den Kevin fragen. Der kennt sich
mit aber eigentlich muss das der Archivar machen, glaube ich.
Du kannst mal den Kevin fragen.
Ich muss mal sagen, dann will ich mal den Kevin anrufen und fragen.
Ja. Na, voll die Daus hat mir dann einmal ein Arbeitskollege gelesen, die DVD, und die haben wir alle angeschaut und super Unterhaltung, sagt man heutzutage noch schon.
Gut.
Super, falls die mal super Wort nicht oft genug gesagt haben, super. Gehen wir auf was Modernes.
Das nächste Moderne auf unserer Liste, weil wir arbeiten uns ja quasi zusammen und werden es dann irgendwo in der Mitte treffen. Ich schätze mal, das werden die 80er sein.
Wahrscheinlich.
Weiß ich auch nicht.
Aber momentan...
Was ist denn für Modernes, Neues?
Momentan sind wir noch in die weiten, die 2000er, nämlich bei Modern Family.
Modern, verstehe.
Um wieder gleich... willst du noch was sagen, Andy?
Ich habe kurz noch gestartet, 2019, geendet 2020 und...
Ist schon fertig.
Ist schon fertig,
geendet genau. 2019, geendet 2020 kann ich sagen.
Sorry, 2009 und geendet 2020 und...
Ein bisschen aufpassen muss man schon immer, gell?
Eine ordentliche Episodenzahl, nämlich 150.
Ja.
150 Episoden.
Ja, das ist noch so eine Serie, wo eine Staffel halt so 25 Folgen hat.
Genau,
so.
Ja.
Und also deswegen kann man die auf so viele Folgen.
Und was man meiner Meinung nach, was nur im Original geht.
Ich kenne auch nur das Original, ja.
Also das geht für mich, ich habe es probiert einmal, weil es ja auch auf Sky, auf diverse Sender gelaufen ist. Keine Chance auf Deutsch, weil der Phil Dunphy zum Beispiel einfach, das kannst du nicht synchronisieren, das geht.
Ja.
Also das geht für Fernsehserie wahrscheinlich nicht.
Man muss aber dazu sagen, dass Modern Family auffällig schlechte deutsche Synchro hat.
Ja, stimmt da.
Also das ist normalerweise bei Sitcoms nicht so. Ich bin der Meinung, dass es auch moderne Sitcoms gibt, die auf Deutsch beinahe besser sind wie auf Englisch. Ich sag's jetzt.
Aber Blasphemie.
Modern Family gehört nicht dazu.
Achso.
Nein, das ist wirklich schlecht. Also da und das geht für mich nur auf Englisch, weil der Phil Dunphy ist ja unglaublicher Charakter.
Hey, das ist
also
mein Lieblingscharakter.
Der Vater von der Familie.
Von Anfang an eigentlich, glaube ich schon.
Ja, der ist so gut gespielt und der ist so witzig und ich liebe den einfach. Der ist perfekt.
Der hat so oft recht. Also ich kann mich so identifizieren mit den Problemen, die er hat mit vielen Sachen.
Ja. Er ist einfach so, er ist irgendwie so ein Kind im Körper eines Erwachsenen, aber trotzdem ist er ein super Vater, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Und super. Ein super Ehemann, weil er liebt seine Frau abartig, oder? Ja. Er tut alles für sie, aber er ist oft so, er ist wie manchmal ist er wie ein Fünfjähriger.
Ja, und dann freut er sich halt auf ein Hupfburg und so.
Ja, ja, genau. Die Halloween-Folgen sind natürlich großartig, immer.
Es gibt eine Folge, wo, weil es spielt ja der Ed O'Neill spielt ja eine von den Hauptrollen und der David Faustino hat ja bei Married with Children, eine schreckliche Familie, einen Sohn von
Bud Bundy,
gespielt. Mhm. Und der spielt in einer Folge mit. Und zwar spielt er einen ehemaligen Studienkollegen von seiner Frau, vom Film.
Mhm. Okay.
Und der Film, also, die Frau sagt dann, sie geht auf ein Klassentreffen und es ist aber so ein bisschen unangenehm, weil der Ex-Freund von ihr ist bei dem Klassentreffen. Und der Film macht dann die ganze Zeit, dass der Charakter von David Faustino der Ex-Freund von ihr ist und versteht halt so, warum sie mit ihm Schluss gemacht hat, weil er hält sich halt für attraktiver und besser und größer und so. Was aber nicht weiß, ist, dass der ehemalige Professor der Ex-Freund von seiner Frau ist, der halt ein sehr gut aussehender, sehr großer, breitschulteriger Mann ist und trotz seines Alters immer noch gut aussieht. Und die Folge ist...
Die ist geil.
Ja, die kennst du sie?
Ich habe alle gesehen.
Das ist, ist ja beziehungsmäßig, also mir kommt manchmal vor, bei Modern Family, da schreiben Leute an die Folgen, die halt wirklich selber schon einiges mitgemacht haben, was Familienbeziehungen geht.
Es ist so super, weil ich finde, immer es kurz zu erklären, da geht es halt um eine Familie in L.A., glaube ich, wohnen sie, oder in der Nähe von L.A., der Patriarch ist der Ed O'Neill, der Al Bundy-Darsteller, mit seiner neuen, viel jüngeren südamerikanischen Frau, die Sofia Vergara spielt die. Und das sind quasi, die hat dann ihren Sohn in Manny, das ist quasi der Sohn aus ihrer ersten Ehe dabei. Das ist ein das Teil ist der Familie. Der ist mega gut, ja.
Wow, das ist super. Das ist genau das Gegenteil, fast schon so ein Teenager oder ein Junge, der halt schon auf sehr erwachsen
genau,
ist.
Genau.
Eine alte Seele.
Der halt so gerne im Bademantel und ein Bad nimmt und so. Also und kultiviert ist ziemlich.
Mit 8 schon Espresso trinkt ja. Und Jazz hoch
da. Ja, voll geil. Das ist der erste Teil, das ist ein Teil der Familie. Dann ist der nächste Teil der Familie ist die Tochter vom Ed O'Neill, gespielt von der Julie Bowen, mit ihrem Mann, eben der Phil Dunphy, oder gespielt vom Ty Burrell, und ihren 3 Kindern, die Alex Dunphy, gespielt von Ariel Winter, der Luke Dunphy von Nolan Gold, und die dritte Tochter ist die Hayley Dunphy von Sarah Hyland dargestellt wird. Das ist quasi so die klassische Familie. Vater, Mutter, 3 Kinder, amerikanischer Vorort. Der Ed O'Neill ist, glaube ich, relativ reich. Der hat so ein Kastenimperium, also Schrankimperium aufgebaut, auf dem er sich immer noch eben quasi aufhängt. Das ist halt immer noch sein Achievement ist quasi. Das ist der zweite Teil der Familie. Und der dritte Teil der Familie ist eben der Sohn vom Ed O'Neill, der Mitchell Bridget. Und der gespielt von Jesse Taylor Ferguson und sein schwuler Partner, der Cameron Tucker, gespielt von Eric Stone Street. Und das Witzige an dem zwei ist, dass der Sohn, also der Mitchell Bridget, im richtigen Leben schwul ist und in der Serie der Unschwulere ist, wie der Eric Stone Street, der im richtigen Leben nicht schwul ist. Und in der Serie halt in super schwulen Südstaaten Farmboy spielt, der quasi in der großen Stadt wohnt.
Die zwei sind so, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich würde eine eigene Sitcom über die zwei.
Da wird es ein gutes Spin-off, das wird super funktionieren.
Das wäre mal ein Spin-off, das wirklich funktionieren würde, weil ich finde, was die Welt ja wirklich nicht gebraucht hat, war ein Joey-Spin-off.
Ja.
Aber das Spin-off würde ich echt gern sehen.
Das ist sensationell. Ja, dem dann eben noch ein asiatisches Kind adoptiert. Die Lily Tucker Bridget, gespielt von der Audrey Anderson. Anderson Emmons. Und das ist halt auch so lustig. Es sind halt so viele Klischees bedient. Und was ich aber so super finde bei der Serie ist, dass man sich in irgendeiner der 3 Familienteile, die ja immer wieder eigene Story-Arcs haben, immer wieder irgendwo wiederfindet und sich immer wieder erkennt in einem der Charaktere, egal welcher es ist. Und das finde ich so super, das bringt es auch so nah, glaube ich. Deswegen kann man sich so gut damit identifizieren, weil sie halt so viele Familiengeschichten haben, wo man sich denkt, ah ja, genau, das ist uns auch schon passiert oder sowas Ähnliches ist uns auch schon passiert oder ah ja, genau, das ist bei uns auch so. Das finde ich unglaublich
gut. Glaube ich, ist sehr erfolgreich, oder? Allein von der Anzahl der Folgen.
Ja,
haben wir einige Emmys gewonnen.
Es ist ja so, eine von den allerersten Familien-Sitcoms finde ich, die wirklich, wo ich sagen würde, ja, das ist so lustig, dass ich wirklich drinnen lachen muss. Weil ich sage jetzt, Familie ist ja das klassische Sitcom-Umfeld. Also die allerersten Sitcoms überhaupt, so wie die Honeymooners, waren ja im Umfeld der Familie, weil das quasi am meisten Platz für Situationskomik bietet. Aber wenn man ehrlich ist, dann hat sich da extrem viel austauschbare und also fast schon banale Sitcoms geben, wo man sagt, ich kann eine nicht mehr von der anderen unterscheiden.
Ja.
Also eine von den, ich will jetzt da niemanden auf den Lips treten, aber ich finde eine von den banalsten Sitcoms war ja mit dem Duffy von Dallas, wir hatten die Kassen.
Haben wir, glaube ich, in der Liste stehen. Eine starke Familie.
Eine starke Familie, ja. Wenn man jetzt das im Nachhinein, wenn man da heute Folgen schaut, da geht es ja wirklich, also das ist ja...
Ich kann mich erinnern, dass im Intro, ich glaube, die ersten Folgen haben da irgendwie 30, unter Anführungszeichen, 30 Kinder mitgespielt. Davon haben sie die Hälfte gleich weg, ausgestrichen, gleich nach ein paar Folgen, weil die nichts dazu beitragen.
Aber in Modern Family hat echt wenig Fett, also da kann man keinen Charakter weglassen. Mhm. Wenn man einen Charakter wegstreichen würde, würde was fehlen. Und es kommen ja ständig neue dazu. Also das ist ja... Mhm.
Ja, es ist super. Es ist ja dann eben, wer auch super ist, der dann in späterer Folge der Serie dazukommt, ist der Babysitter. Adam Devine, von Adam Devine super, gespielt. Ja. Andy Bailey heißt er, den kennt man vielleicht aus Pitch Perfect, aus dem Musikfilm mit der Cappella-Sängerinnen.
Hat er nicht Workaholic-Serie gehabt oder so?
Ja, genau, ich glaube auch, ja. Und das ist ein unglaublich lustiger Typ. Und der spielt also den super netten Babysitter vom zweiten Kind dann, vom gemeinsamen Kind vom Ed O'Neill und der Sofia Vergara. Also das ist eine Serie, die ich immer wieder von vorne anschauen kann und die immer wieder lustig ist, wo man einfach mal eine Episode zwischendrin schauen kann, weil sie alle gut sind. Genau. Es gibt auch, glaube ich, nicht über die einzelnen Staffeln keine übergeordnete Storyline, ein ganz ein bisschen. So gibt es halt immer wieder, zum Beispiel, dass die Julie Bowen halt wieder zurück in den Job will, nach den drei Kindern. Das ist halt ein wiederkehrendes Thema.
Ja, und also die typischen Sachen, wenn die Kinder halt älter werden, dann kommen sie ins College und solche Sachen.
Genau,
das
ist ab und zu. Aber super, ist wirklich sehr, sehr cool. Richtig geile Serie.
Man sieht ja, dass der Ed O'Neill nicht, also alles, was er macht, macht er gut, aber divers ist er, also er kann nicht sehr divers spielen. Also mir kommt vor, er spielt halt ein bisschen in Al Bundy in Reich.
Ja, oder? Hat der Ed O'Neill nicht einmal so einen Cop auch gespielt?
Irgendwo? Ja, bei Wayne's World.
Nein, es gibt einen Krimi mit der Angelina Jolie.
Okay.
Bone Hunter. Oder so. Da spielt er einen Polizisten, ja?
Ja, ich glaube sogar, hat er vorher Theater gemacht, oder? Ed O'Neill,
wissen wir das? Hat vorher Theater gemacht. Ich glaube, es gibt einen Film mit der Angelina Jolie,
Der Knochenjäger.
Der Knochenjäger, den meine ich, genau.
Okay. Mhm. Und der Ed O'Neill.
Da spielt nur jemand Bekanntes mit, oder?
Denzel Washington.
Der Denzel Washington ist im Rollstuhl oder ist gelähmt, oder glaube ich.
Also nicht in echt, in dem
Film.
Doch, da, Polizeibericht Los Angeles.
Ja. Das ist Dragnet.
Dragnet.
Oh, das Stahlnetz. Ernsthaft?
Okay. Ja, weil Ed O'Neill, glaube ich, hatte damals einmal einem Footballspiel 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft.
War das der Ed O'Neill?
Ich glaube. Da gibt's. Ja, wir kommen eh noch zu schrecklich.
Da kommen wir noch dazu. Ey, das ist wirklich. Also da müssen wir, glaube ich, eine eigene Folge drüber machen.
Aber Modern Family kann ich nur sagen, großartig. Ja. Jeder, der so nie gesehen hat, anschauen. Unbedingt.
Ja, finde ich, ist wirklich.
Ich glaube, alles auf Netflix kann man schauen. Von dem.
Momentan alles auf Netflix.
Glaube
ja.
Ja. Ist wirklich von den neueren Serien eine von den besten. Gut, dann kommen wir mal wieder zu einer älteren Serie. Und zwar ein österreichisches Kulturgut. Ein echter Wiener geht nicht unter. Wachmundl. Gedreht von 1975 bis 1979. Und insgesamt 24 Episoden.
Ah, nur 24? Ich habe das gedacht, viel mehr.
Mir ist Ein echter Wiener geht nicht unter deswegen im Gedächtnis geblieben, weil ich von der Serie gelernt habe, was ein Kabinett ist. Nämlich ein Abstellraum in einer Wiener Wohnung. Nein, okay. Das wird dann nicht
gelernt. Das war ein Witz, er hat es nicht gelernt.
ist ja wirklich, muss man dazu sagen, also der
Karl Merkatz.
Der Karl Merkatz als Mundl ist ja
wirklich,
ist wirklich österreichisches Kulturgut. Ist
jetzt
ja.
Österreichisches Kulturgut, Frage Nummer 1 und glaube ich auch die einzige österreichische Kulturgut-Frage in dem Fall Sitcoms. Mundl, Silvesterfolge, ist das bei euch Tradition?
Ja, Tradition nicht, aber ich habe sie oft genug gesehen, ja.
Ich würde fast schon sagen, also was nicht Tradition ist, ist die Folge zu schauen, aber was Tradition ist, ist sich zu Silvester über die Folge zu unterhalten.
Das auf jeden Fall. Und zu schauen, wann sie im Fernsehen läuft, damit man sie vielleicht schauen kann. Aber das ist ja die, eigentlich die bekannteste, oder?
Wow, das ist so gut.
Wo sie, wo er voll angesoffen heimkommt schon, weil sie da irgendwie solche Freunde in der Stadt getroffen haben und nachher mit, wir sind nicht daheim,
ja, wo die Raketen um
sich schießen. Da schießen sie die Raketen um mich und dann sagt der Nachbar, ich weiß ganz genau, dass sie das waren, haben gebaut. Und er schreit aus der dunklen Wohnung, schalt das Licht aus. Und dann schreit er, weil er sagt zu seiner Frau, sie sollen das Licht ausschalten, das sind noch nicht daheim. Und dann schreit er um mich aus der dunklen Wohnung, dann Scheiß wissen sie, wir haben gar kein Licht, wir sind ja gar nicht daheim.
So geil.
Und das, ich glaube, das ist der meist zitierte österreichische Filmdialog.
Uff, okay.
Oh ja.
Ich
habe noch geschaut.
Ja, das wollte ich gerade sagen, ich habe noch geschaut. Ist auch sehr viel zitiert, aber ich glaube, an Scheiß wissen sie, wir haben gar kein Licht, wir sind gar nicht
ja, daheim. Auf Österreich bezogen, aber international vielleicht.
Nein, ich bin auf Österreich
bezogen. Ja, auf Österreich bezogen ist das schon ganz weit oben,
ja. Ja, kannst du dich noch erinnern, wie die Wohnung von dem ausgeschaut hat?
Ja.
Mhm. Wisst ihr, wo die Badewanne?
Ja, das Bad da in der Küche.
Also der hat die Badewanne, das war Teil von der Küche. Ja. Ja, der hat die da unten so rausziehen
aber das, können. Das finde ich macht halt, das ist vielleicht auch unsere Generation, die schaut man das halt auch voll gern an, weil ich halt die Zeit so geil finde, die Einrichtung, Deko-Gegenstände, Möbel, wie die Wohnung, also wie diese Zeitreise finde ich da so cool, weil das ist halt so der Einblick in so eine Wiener Arbeiterwohnung. Das ist nicht geschönt, oder?
Das waren quasi zwei Zimmer.
Das waren Schlafzimmer, ist glaube ich direkt aus dem Wohnzimmer eingegangen, gleich rechts von der Küche.
Ja.
Und ich glaube, das Zimmer von der Tochter und vom Sohn.
Das war das Kabinett.
War außen am Gang, oder?
Ja.
Also,
Zimmer.
Genau, du bist. Was ist Wohnzimmer? War das Zimmer? Ja, genau, die haben im Wohnzimmer. Haben
nein, nicht im Wohnzimmer. Das hat mich damals so gewundert, weil ich das gehört habe, weil sie immer geredet haben vom Kabinett. Das Kabinett war für mich quasi ein Aufbewahrungsraum.
Oder? Das ist Abstellkammer.
Eine Abstellkammer, genau. Aber das war quasi das Kinderzimmer, so wie ich das mitgekriegt habe.
Ja. Witzig, aber eben, das ist für mich so ein Einblick in die 70er Jahre, oder? 70er Jahre.
Mhm.
Der so ungeschönt ist. Weißt du, also nicht so. Nicht irgendwie, jetzt dem geben wir jetzt eine schöne Wohnung oder da tun wir jetzt was ein, was da nicht reingekriegt, sondern das ist so richtig klassisch Arbeiterwohnung in die 70er Jahre.
Also ich sage jetzt nicht, dass die Serien voneinander abgeschaut haben, weil die Serien haben beide voneinander überhaupt gar nichts gewusst. Weder Ein echter Wiener geht nicht unter, no. Und jetzt sage ich es Roseanne, aber no. Roseanne, no. Aber Roseanne ist ja quasi das, was ja. Mundl oder was Ein echter Wiener geht nicht unter in Österreich zeigen wollt ihr Roseanne in Amerika zeigen, ja, oder?
So die klassische Arbeiterfamilie, so ein bisschen untere Mittelschicht, oder?
Ja.
Ja. Aber könnt ihr euch beim Mundl, wenn ihr mal eine Folge anschaut heutzutage, das fällt auf, ich glaube, es gibt nur eine Kamera und da ist voll viel, wird ohne Schnitt gemacht. Da gehen Szenen mit Dialogen so lang, das fällt einem schon auf.
Vorstell dir unser Podcast.
Ja, halt. Halt lustiger als unser Podcast.
Ich kann mir auch vorstellen, ohne das jetzt recherchiert zu haben, dass da extrem viel.
Das ist halt so auf Theater gemacht hat, teilweise.
Ja, genau, dass da halt
extrem
viel Impro war. Ja.
Und ganz was großartig,
ich kann mir vorstellen.
Gerade nochmal nachschauen müssen, weil der Name nicht eingefallen ist.
Der Nachbar.
Götz Kaufmann hat da doch den Polizisten gespielt.
Der was stottert.
Ja.
Ein bisschen,
ja.
Und das ist eine unglaubliche Performance.
Ja, wobei...
Das ist
stottert das echt.
Ist unglaublich. Und wer da auch noch mitspielt, ist, man kennt ihn aus der Biefke-Saga, wenn man die Biefke-Saga kennt, ist Kurt Weinzierl. Der spielt da, glaube ich, wie immer einen Tiroler, oder? Der zu Besuch
kommt. Ja, der spielt wie immer einen Bersen
Tiroler.
Aber der Götz Kaufmann, weil du es jetzt sagst, ich habe nicht gewusst, wie er heißt, der ist mir eingefallen... da gibt es eine Folge, wie er draufkommt, dass seine Frau ihn betrügt und wie er dann in Tränen ausbricht.
Das sind ernste Themen auch oft, ja.
Ja, und da muss man, also beim Götz Kaufmann, der hat ja selber auch einige Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Also der hat ja auch jetzt, nein, Schicksalsschläge nicht, aber der hat ein bewegtes Leben gehabt. Ja, kann man schon sagen, vielleicht Schicksalsschläge.
Ich erzähle dann gleich noch was dazu, ja. Ich habe da Insiderwissen.
Ja. Und die Folge, wo er, also da gibt es eine Folge, wie er in Tränen ausbricht wegen seiner Frau, wo man sich denkt, so. Boah, das ist so...
Echt?
Ja, das schaut so echt aus irgendwie so, ja.
Kurzer Exkurs zu A Star Is Born mit der Lady Gaga und dem Bradley Cooper. Da singt sie am Ende das Lied
Ihre Applaus.
Alleine auf der Bühne. Sehr passend. Alleine auf der Bühne und die Performance ist auch unglaublich. Und da ist kurz bevor sie das aufgenommen haben, bevor sie es gefilmt haben, ist eine ihrer besten Freundinnen an Krebs gestorben, glaube ich. Und sie wollten es verschieben, den Dreh, und sie hat gesagt, nein, sie will das machen und sie will das singen, und hat das ist quasi die Trauer, die gespielte, weil es die sie im Film auch hat, ist da echt. Und das aber bei ihm ist das, ich weiß nicht, ob da echt auch was passiert ist, aber das ist wirklich berührend, die Szene. Das ist wirklich, es geht nach.
Ja, weil er er wirkt also verletzlich irgendwie, obwohl er halt quasi der Polizist ist und er ist ein Riesentyp. Ja. Aber erzähl du mal von deinem Insider, wie es interessiert.
So, also, wir müssen noch weiter zurück als unsere Origin-Story. Und zwar sind wir mit der Hauptschule damals, wie viele Hauptschulen, eine Woche in Wien gewesen, die Wien-Woche. Und da waren wir auch bei der Aufzeichnung von einer Folge von Schiok täglich.
Wow.
So. Jetzt. Und wer war da zu Gast?
Der Marco.
Ja, auch. Also ich war im Publikum natürlich mit der Klasse. Und ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, aber der Kaufmann, der gute Insider wissen, wenn ich den Namen
nenne.
Der Götz Kaufmann.
Aber erklär bitte noch, was Schiok täglich ist, weil das ist, glaube ich.
Ja, das ist ein Daily Talk Show gewesen vom ORF, vom Öffentlich-Rechtlichen. Also mit keinem einzigen Thema, was man so damals von den typischen RTL-Talkshows gehabt hat. Hilfe, er betrügt mich mit meinem Klon oder irgend sowas, sondern, sondern einfach so, ja, für Öffentlich-Rechtliche halt noch okay zum Zeigen gewesen. Ja. Und da ist halt.
Der hey, Götz, mein Nachbar nervt mich voll.
Ja, Hilfe, ich habe meinen Arm weggesprengt. So, nein, ich habe nicht so viel geschaut, was da ist. Ja, ich habe mir die Brüste vergrößern lassen, mein Freund liebt mich nicht mehr. So, solche Sachen waren halt auf RTL und auf ORF war halt runtergedreht ein paar Stufen. Ja. Und da war der Götz Kaufmann zu Gast und ich weiß aber nicht mehr, was das Thema war, aber da ist darum gegangen, dass ihn viele Leute einfach ausgenutzt haben sein Leben lang. Das hat er da erzählt. Und dann hat er aber auch erzählt, dass er ein Alkoholproblem gehabt hat, jahrelang. Und dass der halt am Tag seine 3 Flaschen Wein gesoffen hat oder mehr. Und ein paar Schnitzel gefressen. Und ja, das war sein tägliches Leben für eine große Zeit. Mhm. Und das ist mir jetzt gerade eingefallen, wo du es gesagt hast.
Okay.
Und falls meine Mama hat sich damals aufgenommen, die Folge von Schiok täglich. Und man sieht mich auch im Publikum. Aber ich glaube, das gibt es leider nicht mehr.
Bitte Insta-Story.
Ja, ich muss es suchen, vielleicht finde ich es noch. Und sonst ganz an schlimmen, glaube ich, ganz an schlimmen violetten Pulli habe ich an. Ja, ganz.
Den, was heute an hast.
Ja, das sind meine Haare, das ist kein Pulli.
Okay, aber Mundl ein Stück österreichisches Kulturgut. Auf jeden Fall.
Gut. Dann.
Weiter.
Dann.
Sind wir wieder in der Jetztzeit oder in der näheren Vergangenheit, und zwar bei. Der Archivar hat sich selbst
geschlossen.
Oh, wir sind bei einer Sitcom, von der ich ein bisschen Angst habe, drüber zu reden, weil ich sie eigentlich sehr gern mag, aber kaum was drüber weiß. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Info drüber. Und zwar Parks and Recreations. Gestartet 2009, geendet 2015 und stolze 126 Folgen.
Mhm, keine einzige gesehen.
Ja, nicht.
Ich höre immer, dass es gut sein
soll. Und ich weiß, dass da Chris Pratt mitspielt.
Ja, das war's
ja genau.
Das
ist und da relativ dicklich ist in der Serie.
Genau. Das hat man nicht gedacht, dass der dann plötzlich der Star-Lord
ist.
Ja, genau, der hat sich geschreddert.
Er war ja schon für, glaube ich, Jurassic Park. War, glaube ich, vorher. Nein, Jurassic danach. World Money.
War danach?
Mhm. Okay, da ist er für Ding schon ins Fitnessstudio.
Ich weiß ja, dass sie quasi dann für Guardians 2 hat er ja wieder ein bisschen zugenommen und das haben sie dann zum Thema gemacht im Film.
Dass er Fatshaming macht.
Genau. Mhm. Und zwar der Trashbender hat ihn gefatshamed. Parks and Recreations ist bei mir so auf der ewigen Pile of Shame, was Sitcoms angeht. Ich habe eine riesige Pile of Shame, was Videospiele angeht, eine gigantische Pile of Shame, was Bücher angeht.
Okay. Weil es ja 2009 kannst du mal gelesen hast.
Ja. Und ein sehr großes
Pile of Shame in der Hose.
Pile of Shame. was so Serien angeht. Und da ist eben auch Parks and Recreations dabei.
Aber man kann das auch, glaube ich, bei uns nicht, bietet das irgendwer an? Oder ist es auf Amazon? Ich weiß nicht, auf Netflix ist es, glaube ich, nicht.
Was ich weiß, sieht man es momentan, glaube ich, nicht zum Streamen.
Es ich werde mal in die Tiefen des Internets begeben und das dabei parallel recherchieren.
Mhm, dankeschön dafür.
Ich habe einige Folgen gesehen, 4, 5 Folgen oder so, wirklich nicht mehr. Und es hat immer so einen wohligen Stromberg-Vibe ausgelöst in mir. So, also es ist ja auch so eine Art Mockumentary, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Es ist ja so,
vielleicht hat es so angefangen, aber ich glaube, das ist dann später kein Thema mehr.
So wie der Office, das Bild auch bei Office war. Und das Living Meme, nicht Living Meme, weil es ja ein fiktiver Charakter, aber der Nick Offerman heißt
er. Mm-hmm. In echt, hast du so.
In echt, der auch bei Fargo mitspielt.
Ah, natürlich. Zweite Staffel Fargo, oder was?
Also das, wir machen ein Fargo-Schwein. Jeder spielt bei schon Fargo. Auf jeden Fall 12 Euro, weil wenn wir 1 Euro pro Episode reinschmeißen müssten, hat der End jetzt schon 12 Euro einzahlt.
Ja, weil Fargo ist einfach die beste Crime-Serie. Ganz einfach.
Okay.
Das ist mein Pile of Shame. My humble opinion. Also. Das ist dein, das ist aber ein ordentlicher Pile of Shame.
Boah, Shame-Shaming.
Oh, okay. Kurz bevor weiter ist, Parks and Recreation auf Sky. Alle Staffeln.
Aha. Ja, nur für die Großverdiener, also passt.
Hey, also.
Ihr mit Jobs habt, das ist
Sky, oder? Ich hab Sky Ticket und ich hab das die also es ist nicht zum Aushalten, wie unfassbar schlecht die App ist von Sky Ticket. Halleluja.
Wir wollen jetzt nicht abschweifen, aber ich habe Sky und ich bin froh, weil man wirklich immer was findet zum Schauen. Super Doku-Sender.
Okay.
Und,
aber es gibt ja, glaube ich, ein Kombi Sky plus Netflix.
Na, ja, das ist ganz okay eigentlich. Soll ich Ihnen sagen, ich werde dem Herrn Sky nächstes Mal sagen,
die App ist scheiße. Sag Ihnen bitte, wie schlecht die App ist.
Die App ist allgemein, so die App ist allgemein. Also, das ist App ist allgemein nicht gut.
Nein, es ist echt eine Katastrophe.
Also, nein, und ich werde jetzt einmal anrufen, weil ich will jetzt mal ein besseres Angebot
von Sky. Ich werde jetzt mal anrufen. Sky, man. Die sagen, hallo, hier ist der Popkulturbeistuhl.
Genau, Sky, bitte, besseres Angebot. Hey,
Herrn oder Frau Sky, bitte.
Nein, Entschuldigung, also gibt es auf Sky zu sehen und ich habe es auch noch nie gesehen. Es geht um Parks and Recreation quasi Abteilung, oder?
Ja.
Bisschen wie MA2412, nur
ja, in Amerika. Ja, das Gemeindeamt quasi.
Genau. Und was passiert da so?
Ja, da ich auch wenige Serien gesehen habe, kann ich auch nur dürftige Infos weitergeben. Ja. Es ist im Prinzip so eine Art Gemeindeamt
immer noch.
Für die
Parks
und
Recreation zuständig. Ja. Wow. Wow.
Richtig okay. Gut. Also, was man noch nicht aus dem Titel lesen kann.
Haken wir das ab als quasi Pile of Shame.
Ja.
Kommt auf den Pile of Shame des Popkulturbeistuhls.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz, die wenigen Folgen, die ich gesehen habe, waren sehr unterhaltsam und sehr lustig und auch aufgrund der Menge an Memes, die aus der Serie entstanden sind, sollte man das schon einmal wenigstens dahingehend
erwähnen. Hausaufgabe. Dass man das anschaut. Aber
es
muss popkulturellen Stellenwert haben, weil es gibt Funkos von Parks and Recreation.
Das gibt's von allem.
Ja, aber zumindest, mich hat schon recht, einen gewissen popkulturellen Hintergrund muss
von uns gibt es noch keine Funkos.
Naja, das stimmt. Apropos, das haben wir gar nicht erwähnt, gell, dass wir im Zwischenlager der Funkos senden heute.
Mhm.
Deine Wohnung, also Andy.
Aus der größten, zweitgrößten Funkos-Sammlung. Die ich je gesehen habe.
Ich wäre ein bisschen rot. Was? Es ist die zweitgrößte, die du je gesehen hast?
Das ist doch der Running Gag. Das ist der zweitgrößte Affenkopf, den ich je gesehen habe.
Oh, du Monkey Island Verweiger.
Ah, stimmt, okay. Ja.
Das ist nicht einmal von Marvel und trotzdem akzeptiere ich das nicht.
Nein, ich bin ein Monkey Island Fan.
Ja, hat man gerade gemacht.
Jetzt aber ernsthaft kannst du eine größere Funko sammeln.
Persönlich jetzt?
Ja?
Persönlich? Nein.
Nein, ja nicht. Aber ich bin nicht so viel dir jetzt Nerds. So stolz und geschwollene
Brust. Ich kenne nicht so viele Nerds.
Die eine, die findest du aber nicht so cool.
Ich habe genau einen Funk, nein, zwei Funkos.
Ist ausgepackt.
Ja.
Einer ist ausgepackt, einer nicht. Der BB-8 ist ausgepackt, der Hagrid nicht.
Ist der, der nicht ausgepackt ist in einer Überverpackung, in einer UV-Dichte?
Nein, ist er nicht.
Ja, es ist so wie die Amiibos,
für
oder?
Für 4 Euro, wow, jetzt habe ich 4 Euro Gewinn gemacht mit meiner Figur, die jetzt 8, Jahr in meinem Kastel steckt.
Ja, wenn ich dann, wenn wir alle 70 sind, wenn ich dann aus der Dominikanischen
Republik... Wenn du 70 wärst, ja.
Wenn ich aus der Dominikanischen...
Entschuldigung, ich habe zugedacht an den Wandertag. Ich wollte es nicht so gemeint.
Meine Funkos alle verkauft habe und deswegen altes Millionär bin. Ja.
Also wenn du aus der Dominikanischen Republik anrufst, dann hast du nicht viel dafür gekriegt für deine Funkos.
Dann kannst du wieder wohnen.
Dann kannst du pauschal umfliegen mit der Condor.
Die Trash 8 für
gut, aber jetzt geht's von unserem Bite of Shame, der da heißt Parks and Recreations, aus der nahen Jetztzeit zurück in die Vergangenheit und zwar zu Herzbube mit zwei Damen, Three's Company.
Mhm.
Ich sage mal ganz kurz.
Spielt mit, aus bekannt aus der ES-TV-Verfilmung.
John Ritter,
das war Jack Ritter gesagt.
Ja. Ganz kurz noch, von 1977 bis 1984 und momentan, glaube ich, eine von den folgenstärksten Sitcoms, die wir bis jetzt genannt haben, 172 Folgen.
Oh, okay.
Ganz ordentlich, ja.
Mhm.
Habe ich, ist gelaufen, muss ich sagen. Also, ich
glaube, ProSieben so zu El Bandi vorher oder nachher.
Habe ich nicht bewusst darauf gewartet. Ist jetzt auch nichts für glaube ich, uns gewesen in dem Alter. Aber es geht, um was geht es genau? Ein Mann wohnt mit zwei Frauen zusammen, WG, ja. Oder?
Und die, genau. Und ich glaube, der Vermieter will nicht, dass da irgendwie ein Mann drin wohnt, oder? Und jetzt muss er so spielen, dass er schwul ist.
Genau, also er will nicht quasi, dass da eine wilde Ehe, dass sie in wilder Ehe wohnen. Und deswegen lässt er das nur zu, solange der Mann, eben der John Ritter, also schwul ist und sie spielen das im... Genau. Landlord, im Vermieter,
genau.
Der Mr. Robert.
Könnte man wahrscheinlich, so wie das damals gedreht und gespielt worden ist, jetzt aktuell aus politischer Korrektheit nicht mehr so spielen. Oder?
Wahrscheinlich nicht. Ja, ist wie halt typisch ja. Schwule dargestellt worden sein. Ja. Damals ist das halt. Und ich glaube, voll viel von dem Humor ist einfach gewesen, dass der Mr. Robert, der Vermieter, reinkommt und da passiert irgendwas und er schaut blöd bei der Tür rein. So habe ich das in Erinnerung noch.
Ja.
Ist irgendwie seltsam, dass so eine Art von Setting derart viele Folgen generiert hat, oder? Dass es so beliebt
war. Was war da die Story? Also war da, was ist da passiert?
Die zwei Frauen waren hübsch.
Ja, okay.
Das muss man dazu sagen. Das hat wahrscheinlich schon gereicht.
Das leitet
sich 100 Folgen.
Ja, der John Ritter hat sich ja quasi aus der Sitcom heraus zum ziemlichen Star gemausert, oder?
Weil ich kenne jetzt gar nicht so viele Filme von ihm dann noch. Ich meine, mich im Fall ist er wird immer so genannt, so der Good Boy vom
der nette Typ. Er ist so ein Gesicht, das man halt so mit der Zeit verbindet, oder?
Ich kann mich erinnern, was schon ziemlich eingeschlagen hat, war die Problem Child Filme. Am ziemlich gezündet,
Satansbraten, so ein Satansbraten. Ja.
Genau, da hat dann Dad gespielt, oder?
Schau mal, eine Faust.
Und es ist dann bis zu, das war der Kramer übrigens, der Schauspieler, gell? Bei Problem Child hat eben ein Film mit dem
John. Also wenn du jemals das Englische gesehen hast.
So ein Satansbraten hat eben mitgespielt, der Schauspieler, der bei Seinfeld dann den Kramer gespielt hat. Und er
Michael Richards.
Ja, und er hat bis in die frühen 2000er noch Rollen gehabt.
Er hat dann noch Serie gehabt später, ja.
Genau, der bei Scrubs sogar noch in Vater vom JD gespielt.
Genau, ja.
Wo es dann eine ziemlich traurige Folge gegeben hat, da er ja dann tatsächlich der John Ritter leider verstorben ist, ziemlich unerwartet, hat es eine eigene Folge bei Scrubs gegeben, wo eben der Vater vom JD dann unerwartet verstirbt und was er über das behandelt wird.
Er hat recht viel so drei sind einer zu viel, hat er mitgespielt. Im Herzburg mit zwei Damen, zwei schräge Vögel, so Geschichten halt so. Klingt alles nach dem gleichen Konzept, das waren alles zusammen 150 Folgen.
Ja. Ich kann mich erinnern, für mich war das so eine Sitcom, ich kann mich jetzt daran erinnern, weil ich sie als Kind ab und zu aus Versehen gesehen habe.
Oder die Mama hat es halt geschaut und man hat halt mitgeschaut irgendwie. So was war das eher.
Ja, ich hackte, also für mich.
So wie aus Versehen auch die ganzen Funkhauskraft.
Nein, ich hack das jetzt so. Oder für mich ist das in der gleichen Sitcom-Schublade wie Wer ist hier der Boss? Ich habe das damals eigentlich nur geschaut,
weil es die Mama geschaut hat und damit geschaut hat.
Ja, genau.
Ja. Das ist jetzt nichts, wo man drauf gebaut hat.
Ich kann jetzt über keine einzige Folge, die mir in Erinnerung geblieben ist, was sagen. Aber das ist
dann gehen wir noch weiter.
Gut, dass wir es erwähnt haben.
Genau. Der Vollständigkeit halber.
Ja.
Dann gehen wir doch weiter.
In die Moderne.
In die Moderne.
Mhm.
Und jetzt müssen wir aufgrund der...
Der Funk-Pop-Situation?
Der Verköstigung eine kleine Pause machen.
Ja. Ich kann einfach Pause machen.
Mhm.
Jetzt läuft's. Oder?
Okay. Gut, da sind wir wieder nach einer weiteren kleinen Pause, in der wir...
Das hat keine Pause gegeben.
Essen bestellt haben.
Essen bestellt haben. Ja, ich wollte es jetzt zum Geheimnis machen, aber wir haben Essen bestellt, weil wir sind andere Menschen und nach über 2 Stunden Podcast-Aufnahme wird man hungrig. Und wir kommen jetzt zu leider der letzten Sitcom für diese Folge.
Weil wir Essen bestellt haben.
Weil wir Essen bestellt haben. Aber es ist ein ziemlicher Sitcom-Böller, nämlich Community, gedreht von 2009 bis 2015 mit 110 Folgen.
110? War in Erinnerung, waren das viel weniger, aber wird stimmen.
Eigentlich schräg, wenn man sagt, 110 Folgen mit jeweils einer halben Stunde. Wie lange ist Community?
Das ist eine halbe Stunde, glaube ich.
Knapp. Wie viel Zeit das eigentlich ist?
Ja.
Was man da
eigentlich steckt. Oder ist das eine 50-Minuten-Serie?
Der Archivar schaut nach.
Nein, der Archivar hat recht gehabt, das sind wirklich 110 Folgen. Mir ist selber jetzt so lang vor. Also so
na, aber schau mal, wie lang so eine Folge ist. Ja, wir überbrücken das ein bisschen mit.
Na, ich weiß es, glaube ich, es sind 30 Minuten, oder?
Okay. Ich glaube auch, ja.
Wie ich gesagt habe von Anfang an, aber mir klappt mir nichts. Ja, The Community habe ich persönlich angefangen, aber hat mich nicht so gecatcht, muss ich sagen.
Hat mich von der ersten Folge gecatcht. Die erste Folge ist ja ein Tribute zum, der damals gestorben ist, der Breakfast Club gemacht hat, der es ja auch angespielt wird, also... Ein Hund namens Beethoven hat da gemacht.
Wie heißt der denn? Ich weiß nicht.
Ja, der ist damals gerade gestorben und dann haben sie am Ende steht auch so ein Tribute. Don't you forget about me wird gespielt am Ende und da haben sie mich gehabt.
Ich habe das von mehreren gehört schon, dass sie Community angefangen haben und dann aber aufgrund der ersten paar Folgen nicht weitergeschaut haben heutzutage und in unserem Alter muss man ja dazu sagen, wir haben nur noch Zeit für Hervorragendes. Und deswegen ist es so, dass man...
Ja, außer dem Podcast.
Und deswegen ist es so, dass man dann jetzt quasi... Man hat ja nicht die Zeit, jetzt mal die ersten 2 Staffeln zu bingen, damit sondern kickt, damit man dann quasi das ganze Gold von den nächsten 10 Staffeln abgreifen kann. Community ist leider, muss man dazu sagen, wenn man das Background wissen, das du jetzt gerade über die Breakfast Club Sachen gesagt hast, nicht hat, muss man schon sagen, dass die ersten paar Folgen, die sind nicht so wie die ganze restliche Serie. Also die sind schon eher so ein bisschen zurückhaltend und sind jetzt nicht schlechter, aber sind auf alle Fälle zurückhaltender.
Und ich sag's gleich, vielleicht kurz erklären, um was es geht in Community. Damit die, was sie nicht kennen, kurz ein bisschen mehr, ein bisschen besser wissen, um was es geht.
In Community treffen sich mehrere verschiedene Charaktere aus verschiedenen sozialen Gruppen und
Alter, alles.
Also verschiedenes Alter, sind Weiße, Pakistan, aber Pakistan ist dabei, oder?
Ist er nicht Inder?
Oder, nein, ist Pakistani.
Seine, ja, okay.
Ja, also es sind das alle, es sind aus ganz viele verschiedene Bevölkerungsgruppen Leute kommen zusammen in einer Community College aus verschiedenen Gründen. Einer muss sein Rechtsanwaltszertifikat nachholen.
Da fehlt ihm noch was, glaube ich.
Da fehlt ihm noch was, da hat er irgendwie betrogen und hat deswegen, das sind sie draufgekommen, jetzt muss er das College nachmachen. Eine andere macht für einen Job, den sie braucht oder den sie unbedingt machen möchte. Also sie kommen zusammen in Community College und gründen da eine Lerngruppe. Also die haben nicht einmal, die haben sich vorher nicht gekannt und die gründen eine Lerngruppe und aus der Lerngruppe heraus passieren dann die Abenteuer, die in der Community so erlebt werden. Man muss gleich am Anfang dazu sagen, die Serie ist von den Rick and Morty-Macher. Rick and Morty wird vielleicht einige Hörerinnen bekannt sein.
Dan Harmon, jetzt mein Name.
Dan Harmon, genau.
Haben wir vorher gerade kurz gehabt, Rick and Morty?
Dan Harmon, der den fantastischen Cycle beschrieben hat, was ein Charakter durchmacht während einer Story. Der hat es einfach drauf, Charaktere durch ein Abenteuer zu treiben. Also der hat es einfach drauf, Situationen zu beschreiben, die für die Charakterentwicklung innerhalb der Serie extrem wichtig sind, ohne quasi zu viel Pathos, ohne zu viel Love Interests. Also das merkt man bei Community und man merkt es auch bei Rick and Morty. Und Community ist eben quasi fast schon, ich möchte es nicht übertreiben, aber fast wie Rick and Morty quasi in Real Life.
Ich hätte gesagt wie Psychonauts als Serie.
Ja? Na? Doch, stimmt auch fast ein bisschen.
Okay.
Okay. Also, auch nicht so abgedreht wie Rick and Morty. Ne? Also, es ist halt ganz andere.
Es ist schon sehr, doch, ich würde schon sagen, weil es spielen auch Paralleluniversen spielen eine Rolle.
Ja? Yeah?
Ja. Also, es gibt zum Beispiel 3 Storylines es gibt eine Folge, wo ein Würfel geworfen wird und je nachdem, was der Würfel für eine Zahl bringt, entstehen verschiedene Paralleluniversen. Und die Paralleluniversen kommen dann später in die Staffeln immer wieder vor. Es gibt auch böse Charaktere, die aus einem bösen Paralleluniversum kommen. Also es ist schon so ein bisschen abgedreht, auch wie Rick and Morty.
Okay, also für mich war das jetzt so, ich habe nur die ersten paar Folgen gesehen, war das halt eine Serie, wo es um eine Lerngruppe geht. Aber was geht es da im weiteren Sinn, in weiteren Folge?
Geht es leider um die Freundschaft von denen eigentlich.
Genau, oder? Ja. Also die Lerngruppe ist bloß noch, es ist sogar dann irgendwann einmal so, dass sie in einer Staffel sagen, ja, eigentlich wäre das College jetzt vorbei, aber sie bleiben aus irgendeinem Grund trotzdem immer noch auf dem Community College.
Okay. Also, aber spielt das immer in dem Raum auch? In dem, wo halt die ersten paar Folgen spielen?
Oder der Raum ist schon, kommt oft vor, weil es im ganzen College spielt.
Ja, der Raum kommt ja deswegen oft vor, weil er ja wirklich für eine maßgebliche Storyline wichtig ist. Es spielt nämlich... Ja,
es gibt ein Bottle-Episode, wo sie nur in dem Raum sitzen und erzählen.
Ja. Genau, ja. Und es spielt ein Charakter mit, der am Anfang von der Serie ein Lehrer ist, nämlich ein Spanischlehrer. Und im Laufe der Serie dann zum Studenten wird. Nämlich der Mr. Chang aus Hangover. Jetzt weißt du nicht, wie der Schauspieler heißt. Der ist ein Comedian. Moment, ich google das gerade. Es ist der Ken Jeong, der Mr. Chow in Hangover. Und der spielt eben Spanischlehrer in Community. Und der hat eine sehr wichtige und sehr abgedrehte Rolle in über mehrere Staffeln von Community. Weil es gibt eine übergreifende Story, nämlich es gibt ein verfeindetes Community College.
Natürlich, ja.
Und die setzen dann in Ken Jeong als Waffe ein. Also die schleusen ihn als Doppelagenten ein quasi ins Community College, wo die unsere Charaktere, die Lerngruppe haben. Die Serie bietet so viel, dass man es ist schwierig zu beschreiben. Also es ist für jeden was dabei. Also und vor allem auch, was Popkultur angeht, bietet sie unfassbar viel, sei es Pen & Paper, sei es Paintball, sei es Halloween.
Mein Lieblingscharakter ist eigentlich der Dean. Was ist der Rektor? Hast du ja, genau. Also, das ist einfach top geschauspielert.
Und das läuft auch übers Jahr. Also, gibt es eben eine Halloween-Folge, gibt es eine Weihnachtsfolge.
Ja, so typische Sachen.
Typische Sachen.
Genau. Es gibt aber auch Folgen, die sind nur gezeichnet, Zeichentrickfolgen. Und so. Also, das ist sehr kreativ, was da die Folgen angeht.
Mhm. Ich glaube, der berühmteste Schauspieler aus der Serie ist der Danny Glover.
Also, für uns wäre es wahrscheinlich der Chevy Chase
gewesen. Ja, der Chevy Chase. Ja, stimmt. Chevy Chase spielt mit. Der Danny Glover spielt mit, der ja vielen bekannt ist, jetzt mittlerweile wahrscheinlich als Lando Calrissian von den neuen Star Wars Episoden.
Ist der Regular dort?
Ja, nicht von den neuen Star Wars Episoden, Blödsinn.
Leider verlassen viele Schauspieler später dann die Serie und unter anderem auch der Danny Glover, glaube ab der 4. ist er nicht mehr da und war halt vorher Regular. Und da merkt man teilweise auch die Qualität, da geht es dann so. Dann fehlen dann plötzlich 2 wichtige Charaktere oder 3 und dann wird es schwierig.
Wobei die letzten Episoden immer noch...
Ich habe die immer noch gut gefunden. Ja. Sie machen das Beste draus.
Es kommt ja dann ein Charakter dazu.
Es kommen einige dazu sogar. Ja.
Nämlich der Mike aus Breaking Bad.
Ja.
Der so einen alten, verharmten, gehärteten Professor spielt, der eigentlich Cartoonist werden wollte. Und ja, der ist gute Bereicherung auch für den Cast. Und mir ist eins bei Community ganz wichtig, nämlich, ich werde nicht müde zu betonen, dass
du das entdeckt hast.
Dass der Abed aus Community ist ein sehr verschlossener, in sich gekehrter, nerdy Charakter. Ja, nerd. Und bei Big Bang Theory, der Sheldon, soll das ja auch sein. Und ich finde immer, dass das bei Community die bessere Art und Weise war, so einen Charakter darzustellen. Weil ich weiß, man sieht, dass das sollen ähnliche Charaktere sein, der Sheldon und der Abed. Also die sind beide quasi, jetzt nicht asozial, aber tun sich nicht leicht mit anderen Leuten und sind aufgrund ihrer Geekiness oder Nerdiness quasi in sich gefangen ein bisschen. Und der Charakter vom Abed ist auch so wie der Sheldon, so sehr emotionslos und fast schon roboterhaft, aber er ist trotzdem menschlich und er ist trotzdem sympathisch.
Aber der Sheldon ist halt auch noch mega intelligent.
Ist das der Abed auch?
Ist er auch, okay, weil das ist sein Problem eigentlich, dass er halt einfach so viel intelligenter ist wie die anderen und deswegen
so schwarz. Das wird jetzt bei Community nicht unbedingt so dargestellt, dass er einfach viel cleverer als alle anderen ist, weil er ist ja auch in der Lerngruppe.
Ja, aber er ist schon erlaubt, wie er den Film macht zum Beispiel, weil er will ja Filmemacher werden und er macht dann
aber er ist Film. Jetzt kein Genie, also er ist schon gescheiter als intelligenter als die meisten da wahrscheinlich,
okay. Aber er ist kein akademisches Genie.
Ja.
Aber dass die beiden Charaktere Parallele haben, finde ich, ist schon nicht von der Hand zu weisen. Und ich habe immer gefunden, dass der Abed einfach sympathischer ist. Oder dass er irgendwie, der geht dann irgendwie, also der geht dann näher wieder.
Vielleicht
wieder,
nicht so überspitzt dargestellt, wie der Sheldon. Weil der Sheldon ist schon sehr on the edge.
Hat sich auch verändert, glaube ich, beim Big Bang Theory. Ja, ich glaube, ich kann mich erinnern, die ersten Folgen, da reden sie über ganz normales Zeug und irgendwie ist das plötzlich Tabu für einen Sheldon für spätere.
Da kommen wir dann eh später noch zur Big Bang Theory. Der hat sich total gedreht auch. Also da merkst du schon auch Charaktere sich komplett verändert haben. Für auch die Amy, also die Frau die Bernadette. Die wird am Anfang als volles Dummchen dargestellt, um so quasi auf Ebene von der Penny zu sein, und dann auf einmal ist sie aber auch super smart. Das ist auch extrem gut. Aber dazu dann mehr im Big Bang.
Wird nicht mehr so lange dauern, glaube ich, dass das auch.
Auf der oder?
Kann da nicht für Action sein. Ja.
Aber Community bin ich jetzt überrascht, weil für mich, ich habe nicht gedacht, dass das so, dass das eben so gezeichnete Folgen, Paralleluniversum, Geschichten sind. Also ich habe gedacht, da geht es jetzt halt um die Lerngruppe und wie die.
Das ist
halt
wie Rick and Morty fast schon, ja.
Ja, es gibt auch Folge, die ist komplett in Stop-Motion gemacht worden. Weihnachtsfolge, die ist komplett Stop-Motion. Dann gibt es eine Folge, die ist komplett in so 8-Bit oder 16-Bit.
Ja, so Computerspiel.
Pixel-Grafik, ja. Da gibt es sogar animierte Folge, oder?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch nicht animiert ist. Auch nicht mit Puppen, glaube ich. Also nicht alles, aber Teile sind so mit Puppen.
Auch nicht mit Puppen, genau. Und was halt wirklich in mehreren Staffeln, wo die Fans wirklich drauf gewartet haben, das sind die Paintball-Folgen. Also die Paintball-Folgen. Und es gibt auch eigene Pillow-Fort-Folgen, also so Pillow- und Blanket-Fort-Folgen, wo sie eine Polsterburg bzw. Deckenburg bauen und die Polsterburg- und Deckenburg-Fraktion jeweils sich gegenseitig in Krieg erklärt.
Okay, muss
das dann wirklich so Game of Thrones-artige Ausmaße annimmt, wo dann so Talking Faces-artig, fast schon wie eine Dokumentation über einen Krieg, wenn dann so Talking Heads-mäßig reden dann die Leute drüber, wie das abgelaufen ist und wie die Polster-Schlacht verlaufen ist. Und,
okay.
Ja. Ich hätte jetzt gesagt, dass die Serie vielleicht eine mit den meisten Popkultur-Anspielungen vielleicht sogar ist.
Ja.
Und der Abed nennt sie auch selber manchmal so Fourth Wall Breaking, so ein bisschen, weil er halt so der Film-Nerd ist.
Der Abed ist sich ja bewusst, dass sie in einer Sitcom sind, oder? Weil er sagt,
ja, so einfach ist das, glaube ich,
jetzt. Ja, weil er sagt irgendwann einmal so und so, six seasons and a movie, sagt er irgendwann einmal, oder?
Englisch oder Deutsch, apropos?
Ich kenne es nur Englisch.
Ich kenne es auch nur Englisch.
Okay. Würde Englisch.
Also, es ist ja immer noch quasi nicht vom Tisch, dass der Film wirklich kommt, oder?
Es hat jetzt einmal vor einiger Zeit so ein Table Read gegeben, wo sie sich online getroffen haben, die ganzen Leute von Community, also die Schauspieler, und dann von einer Folge halt so das nachgespielt haben. Und ich glaube, da wollten sie testen, wie sehr die Leute das jetzt so noch schauen und mögen. Wobei, glaube ich, auf Netflix gibt es das gar nicht so lange noch komplett.
Gibt es das seit ein paar Monaten.
Ja, und mir kam vor, das ist gut angekommen. Deswegen könnte man schon vorstellen, dass vielleicht der Film noch auftaucht.
Weil der, ja, ich glaube, der Arbeit sagt das doch, glaube ich, oder? Sogar in der ersten oder zweiten Staffel sogar.
Ja, Six Season in a Movie, aber ja, das genau, weiß ja jetzt ja nicht, dass das dann... Ja, okay, hat es gesagt, dann muss
es kommen. Ich meine, er ist ja immer so, er tut zumindest immer so, als ob sein Leben ein Sitcom wäre. Er sagt immer, ja, das ist jetzt der Twist und das ist jetzt quasi das Season-Finale. Also er macht das immer wieder zum Thema. Und was ich noch als eine von meinen absoluten Lieblingsfolgen nennen möchte, ist, es stirbt irgendwann einmal ein Charakter aus dem Cast und der vererbt dann gewisse Sachen. Und da kommt dann einer da und gibt ihnen halt quasi oder verliest, was sie geerbt, was sie alle erben. Und erbt halt jeder einen gewissen Gegenstand. Und da kommt dann am Schluss raus, was das ausgelöst hat, was da der Twist ist. Und da habe ich wirklich, ich habe das auf der Arbeit während der Mittagspause angeschaut und ich habe da so laut lachen müssen, wo quasi rauskommt, was die Todesursache bei dem Charakter ist und so. Also das ist wirklich, kann ich jedem nur schwerstens empfehlen.
Okay. Ja, mag ich auch sehr gern. Ist mit Brooklyn Nine-Nine, glaube ich, eine von den zwei besten neuen Comedy-Sachen.
Okay, dann werde ich mal reinschauen. Werde ich mal doch drüber tauchen über die ersten paar Folgen, wenn das so...
Es wird sehr verrückt. Ey, so da gibt es dann die... Dann. Was da? Die Klimatechnik-Organisation, also da ganz viel. Wo sie ihn abwerben wollen in Danny Glover. Ja, ist ganz viel
passiert. Ja, sie sind einmal in einem Raumfahrtsimulationsshuttle eingesperrt und müssen dann quasi... Also, müssen dann zu Astronauten werden, damit sie aus dem wieder rauskommen. Also es ist wirklich total fantastisch.
Lustig, es wirkt total anders, wenn man sich... Also an alle,
das nein, es ist so ziemlich, unter Anführungszeichen, sagen wir, grounded bei den ersten paar Folgen, aber das wird so ziemlich
verrückt. Also an alle, die es noch nicht gesehen haben, so wie ich, halt jetzt durch, glaube ich.
Wobei, später. Mir haben halt die ersten Folgen auch schon gut getaugt.
Ja. Es ist jetzt nicht...
Am Anfang sind halt so die typischen College-Geschichten so... Oh, die haben einen geheimen Raum gefunden oder sowas.
Ja, und ich denke halt, wir haben angefangen und dann haben wir irgendwann mal aufgehört. Ich weiß nicht, warum wir aufgehört
haben. So passiert das manchmal, oder?
Ja,
es ist halt am Anfang sehr
zahm. Ich habe mal aufgehört und dann erst angefangen.
es ist halt sehr zahm im Vergleich dazu, was es dann wird. So.
Ja, also ja, eben.
Es gibt eine Serie, die man gut mit Community vergleichen kann, nämlich Twin Peaks. Wenn man Twin Peaks schaut... Dann fängt es sehr normal an.
Zuschauer post dann Anti, bitte helfen.
Dann fängt es sehr normal an und wird immer seltsamer und immer seltsamer und immer irrer. Und man merkt es nicht, als ob man in einer Badewanne sitzt, wo das Wasser immer heißer wird. Und so ist es bei Community auch. Es wird immer verrückter und abgedrehter mit der Zeit. Und erst wenn man dann im Nachhinein über die Folgen quasi nachdenkt, boah, das war eine ganz schön abgedrehte Folge eigentlich.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall nachschauen. Gut.
Dann machen wir Schluss für heute.
Machen wir Schluss für heute. Dann beginnen wir mit unserer relativ langen Verabschiedung, wie immer. Andy, darf anfangen.
Also wir haben jetzt zum zweiten Mal in einem Raum alle mit aufgenommen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Das ist tatsächlich ein sehr anderes Feeling, finde ich. Das macht schon ein bisschen mehr Spaß als...
geruchsmäßig, Mensch.
Geruchsmäßig. Und wie gesagt... Die Sitcoms sind ein Thema, die uns noch über mehrere Folgen begleiten werden, schätze ich, weil wir haben jetzt erst ungefähr ein Viertel von unserem Licht abgearbeitet. Das heißt, es stehen noch 6 Podcasts im Raum, die mit Sitcoms diesen lassen. Ich hoffe, es hat allen Hörern Spaß gemacht. Ich hoffe, es folgt uns alle auf Instagram. Ich hoffe, ihr mögt alle unseren originären Content. Da kann ich jetzt schon einmal ein bisschen was anfließen.
Ordinär gesagt.
Dass in den nächsten Tagen noch ordentlich was kommt, weil ich war wieder in meiner alten Heimat und wieder in meinem alten Kinderzimmer.
Mein Tschechien.
Was popkulturmäßig interessant ist.
Ja, ich habe auch ein paar Fotos gemacht.
Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat alle weiterhin Spaß an unserem Podcast. Hört uns, folgt auf Instagram, liked und kommentiert. Und ich gebe somit das Wort weiter an den Marco für die Verabschiedung.
Ja, es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, in Antis Wohnung Zwischenlager Funko Pop aufzunehmen. Und Sitcoms Das sind so Sachen, da kann ich einfach so aus dem Stegreis drüber. Stegreis. Heißt das so? Stegreis.
Stegreis, natürlich.
Aus dem Stegreis kann ich Sushi machen mit dem Stegreis, alles. Also da kann ich drüber reden. Das funktioniert einfach für mich. Da musst du nicht recherchieren, weil ich mein Leben lang recherchiert habe schon drüber. Sehr und gut. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Und nochmal, es ist Mittwoch, meine Kerlinnen.
Gut, dann bleibt wie noch. Ich sage danke zu meinen zwei Co-Hosts. Lieber Marco, war wie immer sehr witzig. Ja, Sitcoms werden wir noch viele weitere machen. Wir werden dennoch jetzt dann vor Weihnachten vielleicht ein Weihnachtsspecial machen, muss man sich dann überlegen. Vielleicht vom Christkindlmarkt. Und ich freue mich auch, wenn ihr uns weiter folgt.
Es gibt schon
Lebkuchen, deswegen bin ich drauf gekommen, dass wir uns langsam mit Gedanken über unser Weihnachtsspecial machen müssen. Freut uns, wenn es uns folgt, kommentiert uns Feedback gibt zu den Folgen, Themen schickt, den interessierenden Daten, auch abseits der ausgetrampelten Mainstream Popkultursachen. Wir sind froh über Input und ja, wenn ihr uns sonst irgendwie unterstützen wollt, auch gerne. Hofft unsere alten Folgen, hofft unsere aktuellen jetzt und ja, dann bleiben wir zusammen. Viel Spaß und Mahlzeit!
Ich hätte noch gern gesagt, aber das funktioniert bei uns gar nicht. Die Glocke läuten, wir haben keine Glocken. Die hupen.
Okay. Die hupen.
Ja, was auf YouTube, da sagen sie immer, subscribe und drückt die Glocken.
Ja, genau.
Aber es gibt die Glocken.
Abonniert.
Ja, abonnieren ist alles. Drückt die Hupen, die Glocken.
Okay, die Steakreise meldet sich ab.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Tschüss.